Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tim, na, es ist Montagabend, wir sind wieder fristgerecht hier unterwegs.
Richtig.
Noch können wir es schaffen, die kommende Episode 100, was ist es,
133?
Ja.
Das ist ein Vielfaches von 101.
Ja, Wie viel denn?
Glaubst du mir nicht, ne?
Doch, glaube ich. Wir rechnen ja nicht nur mit glatten Zahlen, wir können ja auch mit krummen Zahlen.
1,31683168.
Oder so rundet das 1,32-fache, ne? Wenn wir es mal auf zwei Nachkommastellen runterbrechen wollen.
Ich möchte sagen, dass wir schon ein Vielfaches der eigentlich 101 Dinge senden, spricht für und gegen uns.
Wieso?
Einerseits für uns, weil wir immer in der Lage sind, sehr guten Content noch zu liefern, also mehr Content als vorher. Das heißt, wir steigern uns. Wir sind wenn man jetzt eine X-Achse und eine Y, dann ist es eine Steigung, die vielleicht sogar linear oder mehr als linear, wer weiß, vielleicht ist
ja Exponentialfunktion vielleicht.
Weiß ich nicht, ob die exponentiell ist, das sage ich zu sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich nicht stringent, also 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, warum sollte ich mir das Buch noch kaufen, wenn es doch mehr als 101 Teile dieses Podcasts gibt. Trotzdem lohnt es sich noch, das Buch zu kaufen, sage ich.
Finde ich auch, denn wir haben uns ja inzwischen weit von dem ursprünglichen Content entfernt und dem auch immer wieder noch was hinzuzufügen. Insofern, ja, war ja auch mal eine Überlegung, ne? Können wir das hier sagen, mal den Podcast-Content, also Reverse Engineering, wie in Fernost gerne auch betrieben wurden war. Mhm. Wie findest du das Tempus wurden war?
Das kann ich nicht verstehen. Das kann mein Gehirn.
Plusquam imperfekt.
Das kann mein Gehirn nicht verarbeiten.
Das ist echt gut. Futur 2 und Plusquam imperfekt.
Das Buch läuft immer noch. Guck mal hier, ich sehe das gerade. Also Platz 15.963 ist immer noch ein guter Platz für dieses Buch. Also Weihnachten, da spült es mir wieder das Geld in die Kassen.
Ja, da werden sich manche noch umgucken müssen, ja. Okay, was ist der Grund, warum wir hier zusammensitzen?
Ja, erstmal natürlich herzlich willkommen in meinem Winter, ja, Chalet, Palais, wie auch immer wir das hier.
Chalet, finde ich, Chalet. Er hat so was.
Chalet.
Was Hügeliges auch, ne? Was
ist auch hügelig hier, ne? Dir gefällt's. Vorne am Fenster steht, neben der Heizung, steht mein Canyon Ultimate. Inzwischen auch schon ein altes Ding, aber sieht immer noch schön aus. Ich finde, die Form ist wirklich eine gute Form, oder? Also ich finde die Form von diesem Fahrrad wirklich schön. Dann dahinter ist weihnachtliches Blumendekorationsmittel und eine Rolle, Wahoo-Rolle, siehst du da? Da habe ich zwischendurch dir geholfen. Am vergangenen Freitag war ich bei dir. Ich hatte Adapter C von meiner Rolle weggemacht und dir mitgebracht. Wir haben ausprobiert, ob es denn wohl bei dir funktionieren könne mit deinem Fahrrad. Könnte, kann, konnte. Mhm. Es konnte funktionieren, es hat funktioniert.
Ja, aber ich finde ja, wenn man nicht in alle Gänge schalten kann.
Kannst du doch jetzt.
Nee, kann ich ja nicht. Den niedrigsten nicht, wollen wir ja sowieso nicht. Ist klar.
Rolle brauchen wir das nicht. Das ist so.
Ja, aber das ist halt so, du weißt, dass ich da sage, ich bin dann unzufrieden, wenn es nicht.
Das ist unwichtig.
Wenn es nicht klappt. Alles.
Das tut mir leid, aber in deinem Leben ist so viel nicht perfekt. Es kann doch nicht sein, dass du dich an so einer Sache aufhängst.
ist es ja auf jeden Fall schon wieder benutzbar. Das war vorher ja nicht der Fall. Der Fehler war ja auch interessanterweise nicht eins zu eins so replizierbar, wie ich ihn erlebt hatte, trotz Adapter C, den ich ja schon mal von dir ausgeliehen gehabt hatte. Das
lag schon auch an den Abstandsringen.
Ja, die waren ja aber auch nicht immer gleich.
Nee, die waren aber zwischendurch offensichtlich falsch eingesetzt, sodass die Kette zwischen...
Ja, dann nochmal. Ja.
Ja, gesprungen ist, ne? Also, ja, konnte nicht packen.
Also multidimensionaler ja, Fehler, ja.
Aber letztlich haben wir es ja dann doch besser gelöst als vorher, gemeinsam. Wie man auch in dem WhatsApp-Channel, auf den ich hier gerne nochmal hinweisen möchte. Also am Anfang hatten wir sehr starkes Wachstum beim WhatsApp-Channel.
Jetzt nur mehr
stagniert lineares. Jetzt stagniert es gerade.
Ja, eine Seitwärtsbewegung, würden wir Börsianer sagen.
An der Börse wird niemand mehr von der Seite. Ist ja alles nur noch Rekorde. Dieses Jahr ist ja alles voll mit Rekorden.
Ich finde Seitwärtsbewegungen gar nicht so schlimm. Dann bleibt ja erstmal alles gleich, wenn da nicht die Inflation wäre. Ne? Das ist ja dann eigentlich.
Apropos Inflation, ich habe im Deutschlandfunk Kollegin, die eigentlich, oder die vom Sport kam, habe ich gehört, die sagte, naja, die Inflation, jetzt kommt's, im vergangenen Monat sind die Sachen billiger geworden. Die Inflation ist gesunken auf 3,5 oder was ist der Wert. Dann hat sie gesagt, die Inflation, nicht die Inflation ist zurückgegangen, sondern die Sachen sind billiger geworden.
Mhm. Ja.
Natürlich ein Denkfehler. Und zwar, das ist etwas, was ich sehr ankreiden muss, immer wieder, gerade bei Journalisten, die nicht verstehen, ist, die Sachen sind dennoch teurer geworden. Alles ist im Vergangenen, also nicht alles, aber sonst wäre es ja nicht, sonst hätten wir keine Inflation. Also die Preise sind gestiegen. Ja, bei manchen Sachen mehr, bei manchen weniger. Leute wie wir, die kein Geld verdienen, mit diesem Podcast zum Beispiel, die zahlen natürlich umso mehr drauf. Also auch bei einer Inflation von meinetwegen 3,5 oder 4% zahlen wir trotzdem. Also für uns wird es immer unangenehmer.
Ja, ja, der man muss immer die Bezugsgröße nennen, ne? Und den Vergleichszeitraum. Das ist ja wohl.
Ja, der ist ja klar, der ist ja year on year.
Naja, sie im Vergleich zum Vormonat sind die Sachen, korrekt wäre dann weniger teurer geworden. Die Preissteigerung war geringer.
Richtig, das wäre korrekt.
Gut, sind wir uns da im VWL-Grundkurs, sind wir uns da schon mal einig.
Wo ist dir die Inflation besonders aufgefallen in den vergangenen Monaten, Wochen?
Mir gar nicht. Ich zahle einfach immer das, was es kostet. Das habe ich immer schon so gehalten.
Und Lebensmittel einkaufen nicht?
Nee, mache ich ja nicht. Lass ich machen.
Wir haben uns am Samstag.
Lass ich ja immer liefern. Wir haben
uns am Samstag bei Real getroffen.
Ganz kurz.
Kurz danach war ich an
der. Habe ich Adapter C dir wieder übergeben. Ja.
Zurückgegeben. Es war nett von dir. Ich habe dann an der Kasse, wir haben tatsächlich mit jemand anders einkaufen. Wir haben geraten, was mag es kosten. Und also beide haben wir massiv unterboten.
Ja, nee, ich finde es wirklich auch, man merkt es an der Kasse. Ne? Da merkt man es. Du kaufst drei Sachen, 20 Euro.
Bei uns noch nicht im Podcast. Übrigens so schlecht, also wir kosten ja nichts. Für Spotify-Hörende, für Apple-Podcast-Publikum, da kann man vielleicht auch mal 5 Sterne raushauen. Kostet ja alles nichts.
Ich habe das jetzt noch bei Ricky Gervais gehört, in seinem ja schon älteren Programm Humanity, Netflix. Da sagt er, das ist, Leute schreiben ihm ja dann auch bei Twitter, jetzt X, schreiben ihn dann an und finden irgendwie ihn nicht lustig und so. Und auch die Sachen, auf die er dann hinweist und so, halt hier Whataboutism und so, wenn er irgendwie auf eine Tierquälerei hinweist oder so, aber was ist mit Flüchtlingen oder so. Und er sagte das, und das fand ich einen ganz guten Vergleich, im Internet nehmen alle Leute das immer so persönlich alles. Und das ist so, als würde ich halt hier mitten in die Stadt irgendwie ein Plakat hinhängen, hier Gitarrenunterricht mit einer Telefonnummer. Und dann würde halt irgendwer daran vorbeilaufen und sich wahnsinnig drüber aufregen, dann da anrufen und sagen, ich will überhaupt gar keinen Gitarrenunterricht. Ne, und so funktioniert es halt oft auch. Und so erleben wir es ja dann schon auch manchmal. Ne?
Ich will ja niemandem seine Meinung ja, vielleicht auch absprechen oder zumindest als illegitim verurteilen. Es geht mir darum, dass wir einfach mehr 5-Sterne-Bewertungen bekommen.
Ja, bisschen pushen. Bisschen pushen nochmal. Zum Jahresende auch nochmal einen raushauen. Ein bisschen freigebiger auch. Ich habe jetzt heute gehört, dass die Spendenbereitschaft der Deutschen rückläufig ist im Vergleich zu 2021, 2022. Aber wir wissen ja, 2021, 2022, was da war. Wir hatten Überflutung. Wir hatten den Beginn des Ukraine-Kriegs. Jetzt sind wir wieder auf einem hohen Niveau, also auf hohem Niveau zurückgegangen. Ne? Der deutsche Spendenrat hat das gesagt.
Wissenschaftler wissen ja, dass die Summe der Spenden, das ist kein Wachstumsmarkt, das ist eigentlich ein stagnierender Markt. Der ist mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer. Der ist aber ungefähr immer gleich groß. Es ist nicht so, dass der mit der Wirtschaft mitwachsen würde. Das ist ein ganz schwieriges Umfeld. Also deswegen ist es also umso verständlicher, dass hart darum geworben wird, um Spenden. Das ist kein Automatismus. Ja? Also wir als Podcast stehen ja letztlich auch in Konkurrenz zur, ich sag's jetzt einfach mal, Seenotrettung, zum Kinderhilfswerk, zu Ärzte ohne Grenzen und meinetwegen auch zu jedem beliebigen Sportverein. Also wir hier als fakultatives Spending wir sind eigentlich die am Ende mit den karitativen Werken um die Wette laufen müssen. Und dann ist natürlich schon die Frage.
Müssen wir uns natürlich dann auch kritische Nachfragen gefallen lassen und sagen, warum grabt ihr jetzt eine Caritas, eine Diakonie, eine UN-Flüchtlingshilfswerk, das Wasser ab. Warum schneidet ihr euch auch noch ein Stück von diesem ja doch hart umkämpften Kuchen hier raus aus der Gesamtsumme?
Ja, da hast du recht. Also das war zwar kein Statement, weil das wichtig, aber da hast du recht. Das ist übrigens was ich ganz schlimm finde.
Deswegen werden wir jetzt auch alle Steady-Einnahmen, die wir erhalten haben, sofort.
Also. Nee, nein. Aber nein, auf gar keinen Fall. Das ist teuer hier, die Wohnung. Aber pass auf, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn Leute eine Frage stellen und der andere dann sagt, ja, das ist ja, diese Meinung kann ich nicht nachvollziehen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja furchtbar.
Nee, weiß ich nicht.
Es gibt ganz oft, dass Menschen Frage und Urteil, Frage und Bewertung nicht auseinanderhalten können.
Ja, so wie nochmal Ricky Gervais. Das war ja ein rassistischer Witz. Was ein rassistischer Witz oder was ein Witz über Rassismus? So, muss man schon unterscheiden, ne? Wird oft verwechselt und so weiter. Aber wir schweifen natürlich wieder ab.
Aber Rico, der weiß, möchte ich noch mal kurz sagen. Ich habe ja vergangene Woche, als ich auf der Rolle saß, da schließt sich jetzt dann vielleicht doch schon wieder der Kreis ein Stück weit, habe ich mir noch mal die ersten Folgen von The Office, das BBC-Original angeschaut.
Aber wo denn? Wo kann man das mal so? Bei Amazon Prime ist es kostenpflichtig.
Doch, da kannst du den BBC-Kanal, ja. Den kannst du aber eine Woche lang kannst du den zuschalten, umsonst. Habe ich gemacht. Ich habe das DVD-Set, die ersten 2 Seasons habe ich hier. Und ich war überrascht erstmal über die Bildqualität von, das ist ja noch gar nicht so alt, aber...
Ja, doch, oder? 2001?
Ja, so, aber das trotzdem...
20 Jahre.
Fast schon Digitalzeitalter, ne? Und ist einfach toll. Es ist wirklich richtig toll. Und dabei habe ich noch mein Ziel verfolgt, die 10.000 Kilometer. Heute, ja, in einer Blitzaktion habe ich beschlossen, dieses Ziel, was? Ad acta zu legen.
Ja?
Heute, kurz vor dem Abendessen, habe ich gesagt, dieses Ziel wird gestrichen. Es ist nicht mehr zu erreichen. Ich habe so viel Trubel und muss kommende Woche auch wieder nochmal wahrscheinlich nach Lugano fahren, wo ja meine Tante immer noch im Regal lagert.
Ja, man erinnert sich, das hat uns ja auch hier im Podcast
wirft mich jetzt
zeitlich zurück und jetzt ausgerechnet wirft es uns ein zweites Mal.
Dich nicht.
Ja, mich mit. Du wirst ja dann wahrscheinlich auch weniger hier zur Verfügung stehen. Stichwort Weihnachtsrevue und so weiter und so weiter. 10.000 Kilometer nicht erreicht. Ja. Insofern, wenn es hier Einschnitte gab, dann vielleicht der Tod der Tante. Sie hätte das wissen können, was das auch für den Podcast bedeutet.
Ja. Stimmt. Und sie waren ein großer Sportfan. Das ist auch so.
Ja, deswegen sage ich das.
Das ist, also ich habe jetzt 9149,8 Kilometer. Es fehlen noch 850. Das heißt, das ist nicht zu schaffen. Also nehmen wir mal 5 Tage weg. Wie viele Tage haben wir noch im Jahr? 20, ne?
Ja.
Machen wir mal durch 15. Heißt 56, jetzt kannst du sagen, das kann man doch schaffen, aber ich muss ja nebenbei auch noch arbeiten. Und Kinder und so weiter. Schaffe ich nicht. Ist jetzt, muss man auch sagen, das würde mich jetzt so sehr unter Druck setzen, das hat keinen Sinn. Ich werde versuchen in den nächsten Wochen, und ich habe vergangene Woche zum Beispiel eine sehr gute Trainingswoche gehabt, ich sag das mal. Ich bin nur Rolle gefahren, weil ich sonst keine Zeit hatte, nach dem Umzug. Aber ich bin letzte Woche 280 Kilometer Rolle gefahren. 280 Kilometer, das war schon, und ich merke, dass meine Fitness dadurch wieder massiv besser geworden ist. So, das reicht mir doch jetzt auch. Dann fahre ich nochmal 300, 400 Kilometer, ist auch gut.
Ja, wir haben ja auch andere Ziele.
Da habe ich ja eben eins ausgesprochen.
Das hast du gemacht, kommen wir gleich zu. Ich gucke jetzt mal gerade hier bei mir auf den Stand. Ich habe, ist auch nicht zu schaffen. Ich habe 3000 Kilometer dieses Jahr. Gut. Wäre, ja, erst.
Ja, super.
So 3000 Kilometer, aber ich stehe bei 2600. Ja. Sind 3000 noch zu schaffen, es fehlen noch 343.
Wir wollen ja noch zweimal länger draußen fahren.
Das ist vielleicht noch zu schaffen, ja, ist noch zu schaffen. Genau, das ist das neue Ziel, zweimal noch draußen fahren.
Mit dir.
Ja, okay, ja.
Kann auch eng werden, also bei 20 Tagen, bei Weihnachten, du verreist ja traditionell zwischen dem Beginn der Weihnachtsferien und dem und Maria Lichtmess oder so?
Nee.
Traditionell schon.
Ich bin nur halt über die Weihnachtstage mal ein bisschen weg, sonst bin ich hier.
Festive 500. Vielleicht fahre ich auch die 800 Kilometer an einem Tag.
Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht schaffe ich Festive 500. Ich würde eher sagen, Festive 250 wäre schon ein toller Erfolg.
Ja, also das ist eine Sache, haben wir ja schon drüber geredet. Ich finde das wirklich... Ich weiß nicht, in welcher Welt unsere Hörenden leben.
Ja, das geht. Ich finde, das geht nur, wenn die Kinder 20 sind oder 25 oder man keine hat. Man dann halt die 3 Tage macht, aber da fährt man dann auch halt jeden Tag morgens nochmal. Nee, kann man ja haben. Man kann ja morgens 2 Stunden auf der Rolle sitzen oder so.
2.
Ja, oder.
Weiß ja nicht. Für eine Woche.
Naja, oder 3.
Ich muss schon fahren, oder 70.
Ja, kann man ja machen. Oder dann sitzt man sich halt morgens um 6 dahin und hat dann um 10 oder so oder um 7 und um 11 ist man dann durch und dann kommen nachmittags die lieben Verwandten. So, ist doch alles möglich.
Naja, schauen wir mal. Wir müssen ja auch. Gut, sind wir jetzt schon beim Content? Nee, ne?
Nee, nochmal Ziele. Du hast ein Ziel verabschiedet, finde ich vernünftig. Was soll dieser Druck? Mein Gott, 9000... Mehr als 9000 ist ja auch
gut. Jetzt mal ernsthaft zu sagen, ich habe hier heute in dieser neuen, ich bin ja jetzt hier in dieser neuen Wohnung, ich habe, das ist nicht so einfach mit den Kindern, dass die sich hier wohlfühlen, dann die andere Tochter, ja, dass sie überhaupt hier hinkommt und so weiter und dann jetzt noch so ein Ziel zu haben, was, dann hast du beruflich, also ich komme da auch nicht hinterher, dann sitze da und dann, nee, das kostet einfach zu viel, dann wird es ja zum Zwang, dann wird Sport zum Zwang, das möchte ich nicht. Ich will das als jetzt an der Stelle sagen, ich mache das nur zur Entspannung.
Sehr gut, genau. Also guck einfach, was noch geht. Ich finde das schön, das Vorhaben, nennen wir es mal Vorhaben, keine Ziele, Vorhaben, vielleicht noch ein, zwei Mal hier zusammen. Zweimal wäre schön, einmal wäre toll, wenn es klappt.
Wenn es mal weniger regnen würde.
Ja, es ist halt viel Regen jetzt angesagt. Ich hatte auch heute überlegt, gehe ich noch eine Stunde mal aktive Mittagspause, mache ich mal hier so eine, hier am Rhein, einmal runter 26 Kilometer oder so, auf so einer Runde, viel Asphalt, wo ich dann, wenn das Wetter stabil ist und ich noch Bock habe, vielleicht dann die Runde einfach nochmal mache und dann habe ich irgendwie 50 Kilometer oder so. Das war eigentlich die Idee, dann gucke ich aus dem Fenster und dann war gerade also sehr unangenehmer Regen. Ich dachte, nee, komm, dann gehe ich eine Runde joggen irgendwie, das ist wenigstens nicht so lang dann. Das ist halt nur eine halbe Stunde und nicht eine Stunde dann.
Sehr effektives Training.
Ja, naja, so die Form ist halt dahin, ne? Aber gut, von nichts kommt auch nichts. Und wir haben ja das größere Ziel, und ich muss sagen, da mehren sich in der Community ja auch hier die Stimmen. Ich habe mal durchgezählt, wer vermutlich alles dabei sein wird. In Siena, Strade Bianche, das sind allein schon 7, 8 Leute oder so, die wir ja, da wahrscheinlich, also...
Klingt ja fast, als ob wir einen Live-Podcast machen müssten da.
Live-Podcast weiß ich nicht. Ja, Live-Podcast weiß ich nicht, aber ziemlich unmittelbar.
Wir können RCS fragen, ob die uns da nicht auch ins Bühnenprogramm integrieren.
Ja, genau.
Ido Tedeschi.
Ja, also 4 von uns, ne? Das ist ja so der Plan. 4 von uns. Dann wird es noch.
Gibt es uns 4-mal? Dich?
Nee, hier im. Ach so. Mein ja. Bruder und den Kollegen. Ne? Das sind ja allein schon 4. Dann, ich weiß noch, von 2 anderen, 5, 6, ein anderer, 7. Und so, ne? Also könnte man schon fast eine kleine Gruppe machen, ne? Und sagen, komm, wir fahren das hier zu 8 oder so.
Mit 7 kann man ja schlecht zu 8 fahren.
Ja, aber es wird ja sicherlich noch irgendwen geben, der sich auch hier bezahlen lässt dafür, dass er noch hier uns dann kann man einfach immer zu 2 fahren, weißt du? Zweierreihe hier. Ja.
Ehrgeizig da auftreten werde. Bei mir geht es ja wieder um die Top 100 Platzierung.
Verstehe. Wir müssen noch überlegen, ich habe das jetzt schon überlegt, zumindest wir müssen gar nichts, aber du wirst sagen, ach, fahr einfach so, wie du halt fährst. Ja. Aber ich mache mir natürlich dann Gedanken über die Bereifung und die Laufräder. Sind die Laufräder okay, die ich da habe? Wahrscheinlich. Bereifung eher nicht. Ich krieg halt offiziell nur 30 mm da drauf. Wahrscheinlich mit ein bisschen, wahrscheinlich auch 32, würde ich mal vermuten. Was nimmt man da? Irgendwas mit ein bisschen mehr Profil? Irgendwie so ein Allroad?
Auf jeden Fall.
Naja, ist halt hier nicht zugelassen, ne? Bei dem Modell ist hier 30 offiziell.
Es reichen auch 30.
Wahrscheinlich reichen 30, die halt ein bisschen mehr Profil haben. Und dann ist halt die Frage, mach ich da Tubeless?
Du brauchst kein Profil, du musst nur den richtigen Reifendruck haben.
Na, okay. Ja, werden wir nochmal speziell dann vielleicht auch hier Expertenmeinungen hören. Ich finde, da kann man schon nochmal auch in die Vorbereitung gehen. Könnte was sein, was die Community auch interessiert. Ne? Wie geht ihr da eigentlich ran? Du bist da ja eher so, würde ich sagen, komm.
Ja, von wegen, du kannst dich erinnern, dass wir vergangenes Jahr uns akribisch auf Strade Bianche vorbereitet haben. Beim Material, bei meinem Körper nicht so sehr. Das ist ja alles nachzuhören.
Stimmt, es war sogar eigens noch die, also du bist mit der, ist das diese EK? Bist du mit der One By oder was? Okay.
Ja, mit Reifen habe ich hätte das Problem, dass wir, ich bin ja nicht tubeless gefahren, hätte man machen müssen in diesem Fall sogar. Und ja, das kann man alles nachlesen. Also die Fakten liegen auf dem Tisch.
Ja, sehr gut. Werden wir nochmal nacharbeiten und dann auch gucken. Und vielleicht, das finde ich ja ganz gut, wir haben ja alle unterschiedliches Material, werden sicherlich nicht da jeder gleich ausgestattet sein. Dann gucken wir mal, wie sich das dann auch in der Praxis bewährt. Ne? Machen wir mal ein bisschen Erfahrungsaustausch.
So, apropos Erfahrung. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir irgendwann auch zum Content kommen müssen.
Ja, ist üblicherweise nach jetzt hier so.
Nimmst du noch auf?
Ne? Ja, es nimmt noch alles auf.
Ich bin ein bisschen nervös.
Nee, ich mache hier gerade so ein bisschen an dem, das hört man jetzt wahrscheinlich, hier ein bisschen an diesem kleinen Fell. Ne? Das soll man ja nicht so straff aufziehen.
Also, kannst du aufhören, an mir rumzuhören?
Moment. So, ja. Ja, genau, irgendwann müssen wir auch mal zum Content kommen, ja.
Ja.
Klassischerweise so ungefähr nach 20 Minuten, das haben wir jetzt so ungefähr. 24.
Ja, ich denke auch immer dann wieder, wie du vergangenes Mal, denke ich jetzt an die Experten, die ja sich fragen, was ist das denn jetzt hier? Hier wurde viel geredet, aber noch sind wir nicht zu hören. Dabei haben wir doch ganz wichtige Dinge gesagt.
Wird auch so gewesen sein.
Kann ich nachvollziehen, aber es ist immer noch unsere Show. Also es ist immer noch.
Ein bisschen müssen wir jetzt unseren Narzissmus auch befriedigen. Und können nicht immer nur anderen eine Bühne bieten. So einfach ist
ja,
es
und
nun
das
nicht.
Ja, auch nicht. Das ist ja auch so. Die Bühne wäre ja umso weniger attraktiv, wenn wir nicht reden würden. Weil dann
wenn wir sie nicht bereiten würden.
Fallhöhe.
Ne? Erstens und zweitens auch ein bisschen, das ist wie so, wie du es dir eben, wenn du mich hier montags abends empfängst, dann machst du es hier heimlich, dann brennt hier ein Stern, ein Weihnachtsstern.
Was? Für 3 Euro anstatt 7 geshoppt bei Ikea, glaube ich, 3 statt 7, die Fassung für 1,50 statt 5 in der Secondhand-Grube bei Ikea.
Ja. Also doch, hat die Kollegin vom Deutschlandfunk also doch recht, ist halt vieles billiger geworden.
Das ist richtig.
Ja. Ne? Also da vielleicht nochmal nachhören, Urteil revidieren. So, jetzt kommen wir zum Inhalt der heutigen Show.
Ich sehe es schon. Da hinten steht auch ein großer gelber Klassiker im Regal. Du siehst es vielleicht auch links von unten das dritte
Fach. Mhm. Jan Ulrich.
Da steht Jan Ulrich. Darüber
in
haben
den Podcast-Farben praktisch.
Ne? Ja, auch. Ne? Ist natürlich so ein bisschen naheliegend, weil gelb und schwarze Schrift, gelbes Trikot. Ne? Er ist ja nicht unsere Farbe. Will ich jetzt mal vielleicht ein bisschen zurückrudern.
Ja,
was ist
auf,
das Thema? Soll ich sagen, was das Thema ist?
Ja, bitte.
Du hast ja, wir
Jan
haben
Ulrich.
Über die Amazon oder Konstantin und Amazon Prime Doku haben wir ja bereits geredet und jetzt haben wir auch angekündigt, das haben vielleicht manche noch in Erinnerung, dass wir mit den Menschen sprechen, die hinter den Kulissen teilgenommen haben, zumindest 2
von. Und auch vor den einer davon.
Ja, stimmt, richtig. Ja, also wir haben den Regisseur von Jan Ulrich, der Gejagte.
Hast du mal gefragt, ob man Regisseur
sei? Ja, ist er, eindeutig. Also ganz klar, im Vorgespräch haben wir nochmal darüber gesprochen. Das kommt, glaube ich, in dem Gespräch gar nicht mehr so. Das habe ich gerade nicht, kann ich gerade nicht auseinanderhalten. Aber für ihn ist ganz wichtig, dass er einen künstlerischen Zugang zu dem Stoff hat. Also dass er auch, wenn er den Film macht, eben Musik, Bild, Schnitt und so weiter, dass das künstlerischen Anspruch hat. Und das macht natürlich das Ganze dann zu einer Regiearbeit, ne? Das würde ich jetzt als Kulturkritiker so sagen. Das ist der Unterschied zwischen einem Journalisten und einem Regisseur oder einem, ne? So. Also das würde ich jetzt mal so einordnen. Also Sebastian Dehnhardt ist unser Gesprächspartner und Stefan Klemm ist unser zweiter Gesprächspartner. Geht um die Serie und um die Frage, was ist eigentlich hinter den Kulissen so der Plan gewesen, wie war es mit Jan Ulrich zu sprechen, wie hat er ihn geöffnet, welche Rolle hat Stefan beim Einordnen gespielt, wie ist das eigentlich alles im Zusammenhang zu sehen, darüber haben wir uns unterhalten und ich würde mal sagen, Film ab. Es ist ein erstaunlich sonniger Tag im Dezember in Köln, wo ich auf dem Bett sitze, denn das ist das Beste, um den Ton hier so ein bisschen zu dämmen, in meinem Homeoffice. Das ist also das Arbeitsambiente, in dem ich mich befinde und verbunden bin ich mit 2 Leuten, die gerade richtig was rausgehauen haben, was mich fasziniert hat, als ich es gesehen habe. Einer von den beiden war schon mal hier im Podcast zu Besuch. Damals ging es um ein Buch, diesmal geht es um ein Film, der aus 4 Teilen besteht. Ich habe hier vor mir 2 Namen stehen. Beide beginnen mit S. Fangen wir mal mit Sebastian an. Welcher Sebastian ist denn da an der anderen Seite der Leitung?
Moin, Tim. Hier spricht der Sebastian Dehnhardt.
Sebastian Dehnhardt. Das klingt wie jemand, der Filme macht. Richtig?
Ja, das stimmt.
Ja.
Erwischt.
Ich sag mal, sportorientiertes Publikum kennt dich zum Beispiel von. Wir haben ja auch viele Basketballfans tatsächlich. Also Nowitzki, da hast du dich auch mit auseinandergesetzt, mit dem wichtigsten Deutschen, vielleicht sogar einem der wichtigsten Basketballer aller Zeiten, richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist aber 10 Jahre her. Mhm. War ein Kinofilm und ein sehr schönes sehr schönes Stück, möchte ich sagen. Also ich will mich ja nicht selber loben, aber ich glaube, der Film ist mir ganz gut gelungen. Mhm. Ich habe früher auch 2004 mal Fußball gemacht und 2005 auch, 2006 dann noch einen Kinofilm über die Klitschkos. Also Sport ist mir nicht ganz fremd, aber eigentlich komme ich aus der Zeitgeschichte.
Ah ja. Das ist ja in dem Fall, über den wir sprechen, auch relevant, oder? Werden wir gleich drüber reden. Stefan steht hier noch. Stefan, ich verrate deinen Nachnamen jetzt einfach mal. Clem, du warst schon mal bei uns mit einem Buch über Marcel Kittel. Ne? Marcel Kittel war, glaube ich, auch zugeschaltet. Stefan, warum redest du jetzt hier über einen Film mit?
Ja, hallo erstmal. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, der Sebastian hatte mich für diesen Film, der ja kein Film ist, sondern eine vierteilige Serie, eine vierteilige Dokumentationsserie an Bord geholt, um erstens in dem Film auch ein bisschen was zu erzählen und zweitens so redaktionelle Beratung zu leisten.
Woher kanntet ihr euch denn vorher?
Wir kannten uns gar nicht, obwohl wir beide jahrelang in Köln gelebt haben. Also ich war in Köln zwischen 2000 und 2014. Und wie lange du in Köln bist, weiß ich gar nicht, Stefan. Aber wir kamen über einen gemeinsamen Journalistenfreund, kamen wir zueinander.
Genau, über Erik Eggers, der wiederum ein zweites Buch von mir verlegt hat. Da ging es um die Nacht von Sevilla, das legendäre Halbfinale im Fußball zwischen Deutschland und Spanien, Deutschland und Frankreich in Spanien bei der WM 1982. Und Erik sagte mir eines Tages, ja, ich kenne ja den Sebastian Dehnert, der macht gerade eine Ulrich-Dokumentation. Total spannendes Projekt. Woraufhin ich gesagt habe, oh ja, Ulrich, da kenne ich mich eigentlich ja auch ganz gut aus. Klingt wirklich sehr spannend. Dann gib mir doch mal bitte eine Nummer vom Sebastian, ruf ich den mal an und frag, was er da gerade so veranstaltet. Und so haben wir uns kennengelernt.
Mhm. Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wer wen angerufen hat, aber ich hatte mich, glaube ich, bei Erik erkundigt, weil insbesondere habe ich gesucht nach jemandem, der sich in der Aktenlage auskennt, was die Dopinggeschichte der 70er, 80er Jahre angeht. Und da fiel halt dein Name, Stefan. Mhm. Erik Eggers, mit dem habe ich auch mal ein Buch gemacht. Das war allerdings schon 2004, über das Wunder von Bern.
Ah ja, schön. Mhm.
Jetzt müsste einer nochmal den Titel des Films sagen. Wir haben ihn ja hier auch schon erwähnt in den vergangenen zwei Wochen, aber ich will es jetzt einfach von euch nochmal hören. Wie heißt der Titel? Sebastian, du musst es eigentlich sagen.
Jan Ulrich.
Ist ja kein Film, ne?
Jan Ulrich, der
Gejagte.
Genau.
Der Gejagte. Der Gejagte. Habt ihr euch, oder Sebastian, hast du dich auf die Jagd nach ihm gemacht oder hat er sich auf die Jagd nach einem Menschen gemacht, der einen Film produzieren, drehen, Regie führen und überhaupt realisieren kann?
Ja, das ist ein komplizierter Sachverhalt. So einfach ist es gar nicht zu beantworten. Mir wurde signalisiert, dass Jan Ulrich die Bereitschaft hat, sozusagen auszupacken, um seinen Rucksack, der ihn sehr belastet, so hat er das selber ausgedrückt, das sind seine Worte, um den leichter zu machen, um auszupacken, um seine Geschichte zu erzählen aus seiner Perspektive. Und er hat nach jemandem gesucht, dem er vertrauen kann. Also dem er so vertrauen kann, dass er keine weitere schlechte Erfahrung mit Medien machen muss. Mhm. Jetzt sage ich mal, das ist seine Perspektive. Das ist natürlich sehr subjektiv geprägt. Aber so sind wir im Prinzip zueinander gekommen.
Kannst du sagen, wann das ungefähr war, dass ihr angefangen habt zu sprechen?
Das war 2021. Also ich bin dann nach Freiburg gefahren. Ich habe mich 5 Tage mit ihm hingesetzt, wirklich ganz intensiv und ein Vorgespräch geführt. Und ich bin durch seine ganze Lebensgeschichte mit ihm gegangen, gemeinsam. Und danach war es eigentlich mehr oder weniger klar, dass wir gemeinsam diesen Weg beschreiten. Ein ganz wichtiger Punkt muss man hier erwähnen, ganz völlig klar, ist die Konstantin Film und die Konstantin Entertainment, also ein Tochterunternehmen von der Film, die als Produzenten fungierten. Also die sind letztendlich auf mich zugekommen und haben gefragt. Hm. So sind diese drei Fraktionen im Prinzip zusammengekommen. Und die Konstantin hatte den Mut und die Kraft und die Power, aufgrund, nicht alleine aufgrund der Größe, sondern eigentlich auch, also sie waren determiniert, ja, dass sie es machen wollen. Mhm. Und sie haben auch ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt. Also sie haben das Ding auf die Füße gestellt. Mhm. Und damit war eigentlich der Weg offen. Und jetzt ging es dann um die Inhalte und um die Story, die wir eigentlich erzählen.
Hattest du zu Jan Ullrich vorher ein hohes persönliches Interesse oder eine eigene Perspektive?
Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich aus der Zeitgeschichte komme und mich interessieren natürlich einfach Menschen, die eine Geschichte haben und natürlich eine außergewöhnliche Geschichte sollte es schon sein, um einen guten Film zu machen. Und ich musste bei Jan Ullrich überhaupt keine Sekunde zögern. Es gibt halt kaum Sportler, die derart im Olymp standen und dann die Kellertreppe auf eine so brutale Art und Weise runtergefallen sind, dass da einfach viele, viele, viele Fragen waren. Und deswegen habe ich da gar nicht gezögert.
Mhm. Stefan, musstest du zögern, als es hieß, wir machen was über Jan Ullrich?
Nein, ganz und gar nicht. Also aus einer ganzen Reihe von Gründen. Der wichtigste ist halt, dass ich Jan Ullrich auch in seiner Zeit als aktiver Radsportler ja im Grunde komplett begleitet habe. Jetzt nicht von 93 an, wo er Amateurweltmeister wurde, aber während seiner großen Tourzeit schon und dann auch komplett und auch bis zum Ende 2006. Und ihn da natürlich als Profi, als Rennfahrer, also als Radrennfahrer kennengelernt habe, abgeschottet von dem ganzen Telekom-Zirkus oder T-Mobile-Zirkus zuletzt und hin und wieder auch mal die Gelegenheit hatte zu einem Vier-Augen-Interview. Das heißt also, dass ich schon einen ganz guten Einblick hatte in das, was er repräsentiert. Ich war auch bei seiner Abschlusspressekonferenz 2007 in Hamburg und habe dann schon so gesehen, dass es eine deutliche Wesensveränderung gibt bei ihm, so ne, dieser dramatische Ausschluss aus der Tour vor dem Start 2006, dass das was mit ihm gemacht hat, dass ihn das geprägt hat und dass er jetzt 2007 in einer extremen Trotzphase war. Und dann habe ich natürlich von da an immer weiter, weil dieser Sportler, dieser Mann mich immer irgendwie begleitet hatte, journalistisch, auch immer weiter interessiert, was jetzt aus ihm wird, wie er sich verhält, ob er sich fängt. Aber, und das ist eben genau das, was Sebastian sagt, er ist ja nicht nur die Kellertreppe runtergefallen in tiefste Tiefen, sondern da eben auch verharrt und liegen geblieben. Und das ist, glaube ich, das, was der Sebastian mit dem Rucksack meinte. Und das interessierte mich eben auch, ob der Jan Ullrich diesen schweren Rucksack im Laufe der Zeit, der vielen Jahre, die dann verstrichen sind, in der Lage ist, aus eigener Kraft zu lehren. Ne? Das hat mich total interessiert, wie Sebastian diese Arbeit angeht. Und als er mich gefragt hat, ob ich mitmachen möchte, war ich sofort dabei.
Diese Ausgangslage, dieses, ja, ich sag's jetzt mal aus Jan Ullrichs Sicht, dieses Erlebnis zu haben, die ganze Medienwelt ist hinter mir her über Jahre und dann am Ende ja Jahrzehnte, inzwischen beinahe, ja. Dieses Ausgangslage zu haben und dann da jemanden überhaupt finden zu können, vor dem man sich öffnet. Sebastian, hat er dir das erklärt, wie schwer das vielleicht fiel als Situation, wie aufwendig das sein muss, bis man überhaupt jemanden findet, mit dem man auf diese Weise reden kann? War das damals ein ganz schwieriger Prozess, sich da mit ihm an den Tisch zu setzen oder ging das einfach fluffig?
Nee, das war sicherlich ein schwieriger Prozess. Hauptsächlich schwierig natürlich für ihn. Und deswegen haben wir auch bei diesem Vorgespräch, das ich schon erwähnt habe, haben wir wirklich 5 Tage gebraucht, um uns zu beschnüffeln. Mir war von Anfang an klar, weil das kannte ich schon, also durch meine Arbeit mit den Klitschkos und Dirk Nowitzki, dass das ein Prozess ist. Also das kannst du nicht. Es gibt keinen Schalter, den du oder einen Knopf, auf den du drücken kannst und dein Gegenüber macht sein Herz auf, sondern das ist eine Sache, die sich entwickelt. Und das war auch eine Voraussetzung, um diesen Film machen zu können überhaupt, dass ich gesagt habe, ich brauche dafür mindestens 2 Jahre. So ist es dann ja auch gekommen. Einen Schnellschuss zu produzieren innerhalb von 3 Monaten wäre natürlich auch möglich gewesen im Prinzip, aber mit einer ganz anderen Herangehensweise. Und ich wollte eine Heldenreise erzählen. Das ist ja dramaturgisch gar keine schwierige Aufgabe gewesen im Prinzip. Das ist ja eine klassische Heldenreise, die er gemacht hat. Die Frage, die der Stefan gerade umrissen hat, wie klettert er da unten, wie klettert er aus dem Keller wieder raus?
Ja.
Da ein Stück weit Teil davon zu sein, war natürlich auch spannend. Und so sind wir gemeinsam auf diese Reise gegangen. So hatten wir es auch verabredet.
Ja.
Dann sind im Laufe von diesen 2 Jahren, wir haben uns in regelmäßigen Abständen gesehen, wir sind immer wieder zum Drehen gefahren. Und ja, du wirst sicherlich noch nach dem sogenannten Jakobsweg fragen.
Steht hier auf dem Zettel.
Das war natürlich die Präposition für diesen Film.
In dem Moment, als ihr dann auseinandergegangen seid nach den 5 Tagen, da war klar, das machen wir jetzt.
Das war klar, das machen wir jetzt, ganz genau.
Und der Unterschied zwischen jemandem wie dir und jemandem wie mir ist ja wahrscheinlich, dass Ulrich vielleicht sich einfach erstmal an diesen Tisch setzt, weil ich bin der Journalist, der immer diese Fragen stellt und ihm nicht aus dem Keller helfen darf per Profession. Und du bist jemand, der eine andere Form von Werk schafft, nämlich auch einen persönlichen Einblick ermöglicht und eine persönliche Perspektive, die vielleicht sogar manches verzeiht. Sehe ich das richtig?
Ja, vielleicht. Aber im Prinzip war es noch etwas anderes, denn wir saßen uns gegenüber und ich habe ihm gleich eigentlich zu verstehen gegeben, lieber Jan, es ist sehr interessant, dich kennenzulernen, aber ich sag dir gleich, ich habe von Fahrradfahren überhaupt gar keine Ahnung, Radsport. Ich kenne mich da nicht aus. Und wenn ich ehrlich bin, das interessiert mich auch gar nicht. Das war ein kleiner Trick, weil den habe ich auch schon beim Boxen und beim Basketball angewandt, weil je dümmer du dich stellst, desto bessere Erklärungen kriegst du letztendlich von deinem Gegenüber. Und das war einfach auch sozusagen eine Präposition, dass er mit jemandem zu tun hat, der sich überhaupt nicht für seine Radsportgeschichte in dem Sinne interessiert, sondern für seine menschliche Geschichte. Mir war klar, dass ich ein Psychogramm machen werde. Das war im Subtext immer enthalten und mich interessiert einfach die Frage, was für Entscheidungen muss ein Mensch fällen, um am Ende da anzukommen, wo er gelandet ist. Ja, und kann ich diese Entscheidungen nachvollziehen und kann ich sie dann dem Zuschauer auch nachvollziehbar machen, und zwar auf eine emotionale Art und Weise und nicht auf eine rationale.
Wobei ich, Tim, ja auch durchaus sagen würde, dass du als Journalist oder wir als Journalisten nicht jetzt so immer diese professionelle Distanz wahren müssen. Das heißt, bei Fragestellungen kann man ja durchaus auch versuchen, ein gewisses Einfühlungsvermögen in den Befragten zu finden, woraufhin man ihm vielleicht sogar auch irgendwie die Möglichkeit gibt, sich selbst nochmal so zu hinterfragen, auch hinter dem Vorhang, hinter dem er sich versteckt, vielleicht hervorzulocken. Und das wäre bei Jan Ulrich natürlich auch super spannend gewesen. Nur er hat sich halt diesem Interview nie gestellt, außer jetzt dann eben zuerst bei Sebastian, ne?
Das war in dem Moment klar, als ich die Frage gestellt habe, dass das hier zu bemängeln ist. Die Frage von mir war schlecht gestellt.
Nein, so. Nee,
ja, es war auch ein bisschen die Idee dahinter quasi, dass er in ein Selbstgespräch verfällt.
Ja.
Also der Stefan hat das ganz gut ausgedrückt. Das war letztendlich das Ziel. Man sieht ihn ja in sehr, sehr viel unterschiedlichen Situationen, in denen er interviewt worden ist. Und das war auch Teil des Tricks eigentlich. Mhm. Ja. Ich habe sein Leben portioniert, wirklich in kleinste Teile, und bin ganz strategisch da rangegangen. Also wirklich, man fängt bei Pontius und Pilatus an mit der Geburt, und es ist klar, dass man irgendwann am heutigen Tag endet. Und da habe ich mich durchgearbeitet, und dann merkst du, an welchen Punkten kommt dein Gesprächspartner automatisch immer wieder in so eine Schleife und landet bei einem gewissen Sachverhalt.
Ja.
Und diese Sachverhalte, die musste ich finden. Und die habe ich relativ schnell gefunden. Und dann habe ich gerade gewusst, aha, da wird's richtig spannend. Da musst du graben, da musst du bohren, da musst du an der Fassade kratzen. Das war dann im Prinzip auch recht leicht. Ja, man durfte nur nicht die Übersicht verlieren.
Also er war nicht so verschlossen, wie man es von außen vielleicht erwarten könnte.
Naja, am Anfang schon. Also es war auch klar, dass um einen Zuschauer, der vielleicht den Namen Jan Ulrich noch nie gehört hat, der soll den Film ja auch verstehen können. Das heißt, man muss erstmal, es gibt so eine Filmregel, die da besagt, du musst mit dem Erdbeben anfangen und dich langsam steigern.
Ja.
Ist ganz witzig eigentlich. Ja, aber es stimmt. Das heißt, es war klar, dass ich den Film mit dem großen Bums von 2006 anfange.
Ja.
Und damit sind wir in die Dreharbeiten eingestiegen. Und da war er noch sehr zugeknüpft am Anfang. Da habe ich gesagt, das ist aber total wurscht, weil da kommen wir automatisch wieder hin. Ja, also wir machen irgendwann den Rücksprung in seine Jugend, dann erzählt er sein Leben. Dann kommen wir automatisch über das Jahr 2006 wieder drüber gerutscht. So ist es dann auch gekommen. Und er wurde dann einfach von Tag zu Tag offener. Und jetzt kommt halt dieser Jakobsweg ins Spiel.
Ja.
Das ist im Prinzip Jetzt unter uns Filmemachern ist das ein klassischer Roadmovie, den wir gedreht haben.
Ja.
Also du fährst Punkt A los und du fängst beim Alphabet bei A an und endest bei Z.
Ja.
Und er kann mir auf einer gemeinsamen Reise, die das ja beschreibt, kann er mir gar nicht auskommen. Das heißt, die Verabredung war, wir machen an jeder Station, an jedem Tag mindestens ein zweistündiges Interview am Ende sozusagen. Du bist 8 Stunden Fahrrad gefahren und jetzt musst du noch 2 Stunden Interview machen. Da kommst du nicht raus. Das ist die Verabredung. Und das war anstrengend für ihn, aber das hat er durchgestanden. Und natürlich war er nach 3 Tagen so auch durch, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass er einfach keine Kraft mehr hatte, sich gegen die wichtigen Fragen zu wehren.
Darf ich auch noch mal eine kurze Frage stellen an Sebastian? Weil Jan in den Gesprächen, die er jetzt nach der Veröffentlichung der Doku geführt hat, und das waren ja sehr, sehr viele, immer wieder betont, auch in der Doku selbst, dass er Hilfe braucht, ne? Also, dass er alleine jetzt so sein Leben zwar lebt, aber dass er immer mal wieder, wenn es vielleicht ein bisschen düster wird und so weiter, dass er da Hilfe braucht. Das bedeutet ja, dass er mit einem Psychologen zusammenarbeitet oder mit einem Therapeuten. Hattest du das Gefühl, dass er das schon vor der Doku gemacht hat oder war das parallel zur Doku, dass er das begonnen hat?
Nein, das wusste ich schon. Das ist ja ein Prozess gewesen bei ihm und er hat nicht mit einem Psychologen geredet, er hat mit unendlich vielen geredet.
Okay.
Das muss man einfach auch wissen, wenn man sich ein bisschen mit Suchtverhalten auseinandersetzt oder mit diesem Krankheitsbild, von dem er ja auch selber sagt, dass es eine Krankheit ist im Film, dann brauchst du Gesprächstherapeuten. Das geht nicht ohne fremde Hilfe. Insofern war er an solche Situationen gewöhnt. Das geschieht in einem sehr, sehr geschlossenen und behüteten Raum normalerweise. Jetzt war es klar, wenn er mit mir redet, das ist dann für die Öffentlichkeit bestimmt. Auf der anderen Seite wusste ich ganz genau, du vergisst auch die Kamera irgendwann. Du vergisst einfach, dass die da sind, dass sie läuft, weil du irgendwann ist es wie ein Familienausflug. Also auch der Kameramann und der Tonmann und der Kameraassistent und die Aufnahmeleitung und wer alles da rumspringt bei so Dreharbeiten, die waren ja dann irgendwann alle Teil sozusagen einer verschworenen Gemeinschaft und dann wirst du immer offener, ganz automatisch. Und das war eigentlich, sage ich mal, der Schlüssel zu seinem Seelenleben, sage ich jetzt mal.
Jetzt möchte ich mal kurz einen harten Break reinhauen und zwar, während ihr das gemacht habt, da hat die ARD zum Jubiläum seines Tour de France-Siegs eine ebenfalls mehrteilige Doku gesendet, Bing Jan Ullrich, allerdings ohne Jan Ullrich. Das heißt also, man kann nicht so richtig wissen, wie es ist, Jan Ullrich zu sein, wenn er es nicht selbst erzählt. Habt ihr euch geärgert? Wart ihr überrascht? Was war da los damals?
Naja, geärgert habe ich mich eigentlich nicht. Es gibt eine Vorgeschichte, das ist völlig klar. Die ARD wusste, dass Jan Ullrich Gesprächsbereitschaft signalisiert. Und die ARD hat sich auch bemüht darum, ihn sozusagen vielleicht für eine eigene Produktion zu verpflichten. Das war aber jetzt aufgrund der Exklusivität einfach nicht möglich. Es war auch überlegt, ob man nicht aus beiden Produktionen, oder sagen wir andersrum, ob man nicht zusammenkommt, eine große Produktion zu machen. Das war aber nicht möglich, woraufhin die ARD entschieden hat, jetzt federführend der Südwestrundfunk, glaube ich.
Der Saarländische Rundfunk.
Der Saarländische, Entschuldigung. Mhm. Dass sie dann entschieden haben, nachdem klar war, wir kommen nicht zusammen, dass sie eine eigene Produktion auf die Beine stellen, weil halt das ihr Sendegebiet ist und weil Jan Ullrich das 25-Jährige hatte.
Ja.
Ich fand diese Begründung ein bisschen albern. Ich fand es eigentlich schade, dass man dann zueinander in Konkurrenz tritt. Ich fand es völlig überflüssig. Aber so ist es halt nun mal gekommen.
Ja, also ihr musstet aber auch nicht hinwerfen und sagen, naja, die haben jetzt alles gemacht, brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu machen.
Nein, natürlich nicht. Mein Plan war erst am Gedeihen zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Und wenn man die beiden Filme miteinander vergleicht, also wenn sich das jemand antun möchte, ja, du kannst ja an den biografischen Fakten da gibt's nichts zu deuteln.
Ja.
Die sind, wie sie sind. Aber die Interpretationen sind doch sehr, sehr unterschiedlich und gehen weit auseinander. Und Jan Ullrich macht halt bei uns sehr auf und gibt auch eben den Raum, sozusagen the big picture zu zeigen. Ich fand letztendlich Being Jan Ullrich auch sehr schön, aber sie fokussiert doch sehr auf den Radsport und nicht sozusagen in die man muss das Ganze ja auch in den großen Kontext einbinden. Halt, es war immer meine Idee sozusagen, die Geschichte des Radsports im Großen anzureißen oder zu umreißen und die Verbindungselemente, die Links sozusagen zwischen der Biografie von Jan Ullrich und der Radsportgeschichte, die herzustellen. Und das ist ganz gut geglückt im Prinzip.
Es geht ja sogar noch weiter, wenn ich das mal auf Stefan rüberziehen darf. Es geht ja sogar noch weiter. Es gibt ein Bild von Wolfgang Schäuble. Es geht um die Gegenrüstung des bundesrepublikanischen Sportsystems. Ja, man weiß inzwischen, es ist glaube ich unstrittig, dass in der BRD auf staatlichen Impuls hin massiv gedopt wurde und da spielt Wolfgang Schäuble eine Rolle, da muss man jetzt mal aufpassen, was man genau sagt, aber das einzuordnen und diesen sozial-historischen Zusammenhang zu bringen, das war ja offensichtlich auch eine Mission, die Stefan dann unterfüttert hat mit dem journalistischen Background Sport, Sportgeschichte und Radsportgeschichte.
Genau, so war es auch. Genau. Ich hatte dann halt natürlich aufgrund der ganzen Tatsache, dass ich das Team Telekom dann auch bis zur Auflösung begleitet habe, journalistisch natürlich auch mitbekommen, was da im Hintergrund an Untersuchungskommissionen läuft. Und der Abschlussbericht der Universität beziehungsweise der Untersuchungskommission, die Universität Freiburg als Enklave des deutschen Aufrüstungswahns im Sport initiiert hat, da ist eben ganz klar auch die Rolle von Wolfgang Schäuble umrissen, der damals als Staatssekretär des Innenministeriums, das ja für den Sport zuständig war, erkannt hat, dass in der DDR ein Staatsbann existiert, der Athleten zwar trainingsmethodisch und trainingswissenschaftlich extrem gut betreut, aber darüber hinaus eben auch noch mit leistungssteigernden Substanzen unterfüttert, also Oral-Turinabol, dieses Anabolikum, blaue Pille. Und daraufhin hat er gesagt, also nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, wenn wir da irgendwie mithalten wollen, müssen wir das auch machen. Alles in allem, nach allem, was wir wissen, nicht zuletzt aufgrund des Untersuchungsberichtes der Untersuchungskommission in Freiburg, war da die Universität Freiburg der Schlüssel für die BRD, sagen wir mal, medizinisch mitzuhalten mit dem DDR-System. Mhm.
Das ist aber jetzt im Prinzip keine wirklich neue Geschichte. Nein. Also die wurde auch einige Male schon erzählt. Was ich ja wirklich ganz interessant fand, dass in der allgemeinen Wahrnehmung der Radsport als besonders Doping verseucht gilt und dass die Frage im Raum stand, wie hat das Doping derart Einzug gehalten in die Welt des Radsports? Und eigentlich nach meinen Recherchen war mir recht schnell klar, dass die Geschichte so rum überhaupt nicht stimmt, sondern das Doping gibt's im Prinzip, gibt's seit Zeiten, wo das Rad noch gar nicht erfunden war. Mhm. Also so muss man das eigentlich sehen.
Ganz genau, und das hätte ich eben auch noch gesagt, dass sich der Wolfgang Schäuble eben darauf bezog, der bezog sich absolut nicht auf den Radsport, sondern auf olympische Medaillen. Und da gibt's ja im Radsport auf der Straße vielleicht zwei zu gewinnen und auf der Bahn vielleicht noch ein paar, aber eigentlich die meisten in der Leichtathletik oder in anderen Disziplinen, im Schwimmen. Und da hatte die Bundesrepublik eben gerade gegenüber der DDR, insbesondere im Schwimmen, halt einen massiven Rückstand. Wenn ihr euch erinnert, es waren ja damals noch 3 Starter pro Land erlaubt und eben weil die DDR so massiv erfolgreich war im Schwimmen mit den ersten 3 Plätzen, hat man das auf 2 reguliert, also insbesondere bei den Frauen. Ja, da konnte die Bundesrepublik überhaupt nicht im Ansatz mithalten. Das heißt, wir haben das Dopingphänomen mit Sicherheit in allen Bereichen des Sports und der Radsport ist nur eine Sequenz daraus.
Mhm. Ja, aber jetzt, der Stefan macht schon wieder den Fehler, sozusagen den Fokus auf die 70er, 80er Jahre zu lenken. Also im Prinzip auf dieses Phänomen und dieses Phänomen Radsport dann. Wenn der Punkt ist, was ich sagen wollte ursprünglich, ist tatsächlich, dass das Radsport zunächst mal sowas war wie eine Volksfestbelustigung. Ja, die Fahrradfahrer sind im Kreis gefahren, also Bahnradsport, und man hat... Man hat Wetten drauf gemacht, wann einer vom Rad fällt. Mhm. Ja, so wie im Zirkus. Ja, und natürlich haben die Jungs Mittelchen zu sich genommen, die einfach verhindern, dass sie vom Rad fallen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du Montag losfährst und Samstag ankommst, ja, kannst du dir überlegen, was du da, und du musst durch, also wirklich, da gab's nicht eine Mannschaft oder so, sondern da ist ein Radfahrer durchgefahren 5 Tage.
Ja.
6 Tage, Entschuldigung. das kam aus dem Pferdesport. Ja, man hat Pferde gedopt, um halt Wettgewinne zu erzielen. Und letztendlich hat man gesagt, was ein Pferd schnell macht, macht auch ein Radfahrer schnell. Mhm. Und dann hat man den Radfahrern dieselbe Dosis in den Hintern gerammt, sage ich mal so, und dann sind die gefahren wie die Affen. Mhm. Ja. Das ist die Geschichte des Dopings. Also es ist so alt, ja, und es war auch nichts, war nichts Verbotenes. Die haben Ärzte haben geworben in den um die Jahrhundertwende, also darüber, dass du mit Heroin, Kokain, Strychnin, die haben irgendwelche Tinkturen da zusammen gemixt und die hast du geschluckt und danach warst du halt irgendwann womöglich dann halt ein abhängiger Junk.
Genau, das, ja, also so. Das bezieht sich eben darauf auf die Zeit, aber wo alles noch erlaubt war. Wir haben ja seit 1966 Dopingkontrollen, ne? Die Zeit, die ich erzählt habe, die bezog sich eben darauf, dass das offiziell eben auch was Verbotenes war, was da geschehen ist, weil die ganzen Substanzen eben auf der Verbotsliste standen. Vorher stand da nichts drauf. Also in den 60er Jahren oder in den 50ern, wenn du da mit Amphetamin dich vollgepumpt hast, da hast du keine Sanktionen zu befürchten gehabt. Außer vielleicht, sagen wir mal, eine lebensverkürzende Vita, ne?
Ja, wie Tom Simpson. Ja. Das Schicksal hatte.
Aber diese gesellschaftliche Einordnung, Sebastian, die nimmst du ja auch vor. Das ist ja das Interessante, also dass man sowohl diesen persönlichen Werdegang hat, als auch die verschiedenen Andockungspunkte vom Radsport in ja diesem gesellschaftlichen ja Problem oder Entwicklung, muss ja nicht Probleme sagen, es ist ja Leute berauschen sich, kann man jetzt so oder so sehen. Also das sind einfach Phänomene. Das hast ja, du ja
dazu muss ich was sagen. Ja. Darf ich?
Ja, klar.
Es gibt einen sehr interessanten Zeitzeugen in unserem Film. Der heißt Benjo Maso, ein Niederländer, der ein irres Buch geschrieben hat, Der Schweiß der Götter. Kann ich wirklich als Lektüre jedem empfehlen, der sich für Radsport interessiert.
Ja.
In England gilt dieses Buch als eines der 10 besten Sportbücher, was je geschrieben wurde. Und dieser Mann ist Soziologe, was es so spannend macht. Er hat nämlich quasi gesagt, wenn du dir den Radsport anguckst, dann ist das ein Mikrokosmos, wo du all die gesellschaftlichen Phänomene unserer Zeit wiedergespiegelt bekommst. Mhm. Ja, also sagen wir mal so, die Gier um Geld und Ruhm, ja, die Rolle der Industrie, die Rolle der Medien, ja, die Rolle der Sportler, die Zwänge, das System immanente, also so. Wie unsere Gesellschaften funktionieren, kannst du anhand des Radsports halt sehr gut erklären. Und deswegen ist dieses Buch nicht nur wahnsinnig spannend, sondern zum Teil auch echt schreiend komisch. Mhm. Ja, also hier gehen so die Zusammenhänge, da werden Fragen beantwortet.
Ja, jetzt ist ein Jan Ullrich ja nicht nur ein Jan Ullrich, das ist ja immer das Ding. Also das ist ja, was wir in den vergangenen Jahrzehnten beobachtet haben, war der extraordinäre, der fast, ja, nicht gottgleich, aber der heldengleiche Jan Ullrich, der hochgejubelt wurde, der einen Boom ausgelöst hat, mit ausgelöst hat. Auf der anderen Seite der ein so tiefes Schicksal vor aller Augen durchlebte, dass wir gesagt haben, naja, ist ja nicht unser, ist ja ein Schmuddelkind, ist ja jemand, den wir ausgestoßen haben, zu Recht, weil er hat ja nichts mit uns zu tun sozusagen. Das macht ja was ganz Schlimmes. Jetzt kommt das ja beides zusammen in dem Film und dann ist da ein Jan Ullrich geöffnet, der seine eigene Perspektive erzählt. Das ist erstmal neu. Das haben wir so noch nicht gesehen. Zumindest in den vergangenen, naja, 10, 15 Jahren haben wir, oder eigentlich haben wir noch nie von ihm gehört, was er eigentlich so denkt. Musste das alles zusammen in einem Film aufgearbeitet werden?
Ich fand ja spannend, dass auch ganz viele andere Fahrer plötzlich aufgemacht haben. Also Bjarne Riis habe ich so auch noch nicht gehört. Und auch wenn wir jetzt an Heppe denken oder an... Ja. Gut, Armstrong hat schon einige Male was gesagt, aber auch ein George Hincapie ist spannend, der Brunel ist spannend. Es gibt wirklich also viele, die doch mehr auspacken als in anderen Dokumentationen. Und das hat uns natürlich auch besonders gefreut. Aber was so das Phänomen Jan Ullrich angeht, da glaube ich ja, ich sag jetzt was Verrücktes mal, das habe ich mich im Film auch gar nicht getraut, aber für mich ist er so ein bisschen der Leibhaftige, weil er wurde als Messias, quasi verehrt, ja, und ist gefallen, ist gestorben und ist wieder aufgestanden. Und also sozusagen, das ist die Geschichte eines Propheten, die besser nicht sein kann im Prinzip, ja. Und durch dieses Wiederauferstehen ist das natürlich auch, eben passt das so gut zu der Heldenreise, von der ich vorhin sprach. Und ich glaube, dass die ganz unbewusst die die Zuschauer ein Gefühl für diese Geschichte haben, weil sie die kennen und weil es im Prinzip eine Phönix-Geschichte ist von jemandem, der wieder aufsteht. Ja. Und das ist so spannend.
Jetzt habe ich persönlich, ich gehe mal kurz auf mich rüber, den vierten Teil als den habe ich den als besonders wertvoll empfunden. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich aus einem Alkoholikerhaushalt komme. Und ich fand, dass ihr oder dass du sehr gut erklärt hast, welche Zusammenhänge gibt's in so einer Familie. Wie weit kann man stützen? Wie weit muss man Menschen abstürzen lassen in so einer Situation? Also diese großen Fragen, die die Menschen sich teilweise dann, die wissen die Antwort, aber die trauen sich nicht, die Sache umzusetzen. Dieses der Umgang mit Sucht, mit solchen mit psychologischen und ja auch mikrosozialen Problemen, das ist hier plötzlich Teil und das erklärt, was bei Jan Ullrich passiert ist. Das ist eine Perspektive. Sonst haben wir das von außen über die Bild-Zeitung erfahren. Da gibt's jetzt wieder einen Skandal. Aber was dahinter passiert ist und welche Nöte da herrschten, das finde ich ganz besonders stark. Das hätte ich jetzt auch in der Sportdokumentation in dem Maße nicht erwartet. War das jetzt tatsächlich auch eine Idee zu sagen, das rücken wir besonders in den Schwerpunkt? Also welche, oder musstet ihr sogar fast therapeutisch in der Gesprächsführung sein?
Nein, es war für mich ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt bei seiner Vita. Und das war auch eine Schlüsselfrage, die mich auch persönlich am meisten interessiert hat. Und zwar die Frage einfach, gibt es da einen Connex? Ja, gibt es eine Beziehung zwischen den Amphetaminen und den Drogen? Ich meine, Kokain ist auch ein Amphetamin, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine ganz schwierig zu befragende, also schwierig zu beantwortende Frage. Und aber diesen Zusammenhang, den musste ich ja herstellen. Und dazu spielt dann auch wieder eine Präposition eine gewisse Rolle, ja. Aus welchem Elternhaus kommt er? Was hat er für Veranlagungen mitbekommen von zu Hause? Welche Rolle spielt die Sozialisation und, ja. Und letztendlich ist das auch wieder ein psychosoziales Motiv, weil du halt über die Manipulation deines Körpers auch sehr schnell kommst zu der Manipulation deines Geistes. Und das ist passiert. Es ist letztendlich eine Manipulation des Körpers.
Da würde ich gerne nochmal einschreiten und auch nochmal was Ergänzendes sagen, weil ich das ganz genauso sehe, dass Körper und Geist da eben eine ganz entscheidende Rolle spielen. Richard Virenque hat das in der Doku, wie ich finde, auf eine ganz faszinierende Art und Weise ausgedrückt, indem er halt gesagt hatte, dass du als Radprofi insbesondere das Leiden lernst und sozusagen in der ersten Reihe auf einen Krieg übertragen, ist jetzt vielleicht kein so populäres Bild, aber das hat er halt benutzt und das ist sehr einleuchtend, dass du in der ersten Reihe bist und da dein Mann stehen musst und alles abwehren musst, was auf dich zukommt und du machst das und du quälst dich und du bist jeden Tag im Schützengraben und jeden Tag, selbst wenn du keinen Rennen fährst, quälst du dich. Und auf einmal ist deine Karriere zu Ende und du quälst dich, indem du dich auch betäubst, indem du den Schmerz betäubst, weil das gar nicht anders geht, weil dieser Sport so fordernd ist und so brutal. Also du haust dir irgendwas rein, damit du diesen Schmerz betäubst. Und auf einmal hört deine Karriere auf. Und dann sagt der Virenque, dann sitzt du da in deinem Büro, hältst einen Stift in der Hand, hörst die Vögel singen und fragst dich, was ist denn das jetzt? Du bist die ganze Zeit gewohnt, dich zu quälen und jetzt brauchst du das nicht mehr. Ja, was machst du denn dann? Fängst du an zu trinken? Fängst du an, Drogen zu nehmen, um dieses Gefühl der Nutzlosigkeit auszuhalten? Ich glaube, das ist auch ein Punkt, über den man sich, sagen wir mal, als zuschauende Gesellschaft bei Sportlern oder bei Superstars eben überhaupt keine Gedanken macht. Dass man sieht immer nur den strahlenden Helden, diesen Supermann und ne, aber wenn er dann seine Karriere beendet hat, ist alles vorbei. Das darf man nie vergessen.
Du darfst die Euphorie dabei nicht vergessen. Es geht nicht nur um Leiden und Leid abzuwehren sozusagen, sondern es geht auch um die euphorischen Momente. Sicher. Ja, also da, wo du wirklich das Adrenalin, das du im Körper hast, wenn du mit 100 Sachen die Serpentine runterballerst, ja. Wenn du ein Rennen gewinnst.
Ja, die Endorphine.
Das sind so die Endorphine, ist sozusagen, dein Körper ist davon abhängig und dann musst du es irgendwie künstlich herbeiführen. Und es ist halt, wie der Bruder von Jan Ullrich sagt, es ist halt nicht so einfach, weil es halt nur ein Ersatzstoff ist. Du wirst es nie wieder herstellen können, dieses Gefühl.
Ja.
Und deswegen jagst du dem nach. Das ist ganz interessant. Also in der Tat glaube ich, dass dieser Film psychologisch halt sehr interessant ist.
Genau, da sind wir ja auch auf einer Spur. vom Dopingkonsum von Jan Ullrich, den er ja eingeräumt hat, nicht zuletzt auch in der Doku, hin zu dem Absturz mit Alkohol und Drogen. Das ist ja dann eben sozusagen eine Leitschnur. Du wirst nicht mehr gefordert, du bist auch nicht mehr im Rampenlicht, du bist auch nicht mehr derjenige, der gefeiert wird, sondern du bist derjenige, der verteufelt wird. Aber du bist es gar nicht anders gewohnt, als dass du irgendwie was machst mit dir. Ja, dann hat ihn wahrscheinlich der Whisky angelacht und animiert, die ein oder andere Droge zu nehmen. Und dann ist da halt dieser Komplettabsturz entstanden. So bedauerlich das ist, aber die ein oder andere Schuldfrage kann sich der Betrachter ruhig auch mal stellen.
Er ist ja auch nicht der Einzige, wenn man ehrlich ist.
Nein.
Also ich meine, Pantani ist dann gestorben. Es gibt viele andere, die wir jetzt nicht unbedingt so parat haben.
Ja.
Jan Ullrich ist kein Ausnahmephänomen.
Ja.
Aber interessanterweise sagt Jan auch, hat in einem Podcast mal jetzt gesagt, Armstrong könnte das nicht passieren, weil er ein Narzisst ist und Narzissten sich viel zu sehr selbst lieben, als dass sie sich mit Alkohol zuballern. Andererseits, wenn Armstrong Narzisst ist, warum hat er sich lebensgefährlich permanent aufgeputscht, ne? Während seiner aktiven Karriere, als gerade jemand, der gerade den Krebs überlebt hat, ne? Also ist alles sehr, sehr zwiespaltig.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob so eine Perspektive, die Jan Ullrich als der Leibhaftige mitbringt und die er hier auch öffnet für uns als Zuschauer, ob das sogar für die Zuschauer ja lehrreich, pädagogisch, volkspädagogisch, gesundheitsaufklärerisch sein könnte. Also kann man daraus lernen? Kann jemand anders aus diesem Fall lernen? Sebastian, was meinst du?
Ich glaube schon, dass man daraus was lernen kann. Und es soll um Gottes Willen nicht bedeuten, dass man jetzt seine Kinder vor dem Leistungssport schützen muss, also generell. Ich glaube nur, die Wahrnehmung ich rede jetzt tatsächlich von Eltern, weil es geht ja um Kinder, über die wir reden. Also du musst sehr früh anfangen, um in einem Sport erfolgreich sein zu können. Das ist unbestritten. Da gehst du zwangsläufig auf Weggabelungen zu, wo du nach rechts oder links irgendwann einschlagen musst. Und da musst du behütet sein und gut beraten und du darfst nicht alleine sein. Wenn wir uns überlegen, wie der Jan im Alter von 14 Jahren oder 15 Jahren ab nach Berlin, weg von Rostock, weg aus dem Schoß der Mutter hin in so ein Internat. Und dann ist er nur noch Spielball gewesen, sozusagen auch fremder Interessen. Was das mit einem macht, und natürlich hat er, vielleicht kannst du der Stefan gleich nochmal was über diese Vaterbeziehungen sagen, hat er auf die Leute gehört, denen er vertraut hat, schlicht und ergreifend. Und ich glaube, da kann man eine ganze Menge lernen für ambitionierte Kinder oder Eltern von ambitionierten Kindern, wie sie ausweichen können solchen Fallstricken, die auftauchen können.
Ja, Vaterbeziehung, interessant, den Punkt habt ihr auch aufgebracht. Der letzte Kontakt war ein Zettel am Rande des, wie hieß es, City Night in Berlin, glaube ich.
Ja.
Die Anekdote, traurige Geschichte, also das letzte Mal, dass Jan Ullrich seinen Vater sah, das war dort, da hat der Vater ihm einen Zettel zugesteckt, der war aber nicht mehr lesbar, glaube ich, weil es geregnet hat oder der Zettel in der Trikottasche zerstört oder beschädigt wurde, deswegen konnte er ihn nicht mehr anrufen, also es gab dann keinen Kontakt mehr. Stefan, darüber hinaus ist Jan Ullrich einer, dem der Vater gefehlt hat und der den, so kann man es zumindest jetzt küchenpsychologisch vielleicht sagen, der ja an anderen Stellen Vaterfiguren gefunden hat.
Ja, ja, klar. Wie Jan selber sagt, ist der Vater ja im Alter, wo der Jan 6 war, hat er die Familie verlassen und hat ja auch immer mal wieder so Geschichten erzählt, dass der Vater den älteren Bruder mehr gesehen hat als ihn, was Jan damals als kleines Kind von 4, 5 Jahren überhaupt gar nicht begreifen konnte, dass das jetzt schlimm ist für ihn in seiner frühkindlichen Prägung. Und wenn ein Vater weg ist und die Mutter dann alleinerziehend von 3 Jungs ist und den ganzen Tag arbeiten muss, ist die ja im Grunde auch nicht da. Das heißt, so ein kleines Würmchen, der braucht dann irgendwo Halt und hat den gefunden im Sport bei Peter Sager, da zunächst bei sich in Rostock, so ein Trainer von Dynamo Rostock Ost.
Das ist ein toller Mann, das muss man an der Stelle aber sagen.
Ein wirklich väterlicher Freund, der sich um die kleinen Kinder gekümmert hat. Natürlich hatte er auch einen Auftrag, er sagt auch in der Doku, er musste immer mal regelmäßig jemand an die Sportschule delegieren. Aber unabhängig davon hat er sich sehr um diesen jungen Mann gekümmert und auch die Mutter unterstützt in der...
Übrigens ja auch André Greipels Ziehvater gewesen.
Ja, auch André Greipel, ja genau, aber auch von Stefan Ulrich, von dem älteren Bruder von Jan. Den hatte er auch quasi unter seinen Fittichen, dann allerdings in der Leichtathletik. Und das war halt so der erste Begleiter, dem Jan total vertraut hat. Und dann wurde er delegiert an die Sportschule, dann auch schon relativ früh, und hat da mit einem weiteren Peter Becker, Kontakt genommen oder aufgenommen, weil das sein Trainer war und seine Ansprechperson oder seine Vertrauensperson, würde man sagen. Ne?
Ja.
Und mit dem ist er dann rübergegangen nach der Wende nach Hamburg, zur EG Hamburg, eingeladen von Wolfgang Strohband, der dann mehr und mehr in die Rolle reingewachsen ist, die Peter Becker eingenommen hat. Peter Becker blieb als Trainer im Hintergrund, aber die Rolle als väterlicher Freund, Berater und als jemand, der ihm zeigt, wie das Leben funktioniert, eben auch finanziell, wie man das in Ordnung bringt und in Ordnung hält, das war dieser Kaufmann Wolfgang Strohband. Und kurz darauf ist Jan Ulrich ja gewechselt zum Team Telekom und da in die Obhut von Rudi Pevenage gekommen.
Ja.
Der wiederum ein deutlich älterer Mann war, dem Jan jetzt, sagen wir mal, in sportlicher Hinsicht ganz extrem vertraut hat, weil Rudi Pevenage natürlich ein mit allen Wassern gewaschener Ex-Profi ist, der weiß, wie man in dieser aktuellen Welt des Radsports klarkommen muss, um Erfolg zu haben. Und diese vier Männer haben ihn halt Zeit seines Lebens begleitet, zumindest bis zum Ende seiner Karriere. Und ab da hat er wahrscheinlich dann gemerkt, als es dann plötzlich
zu Ende war. Nein, auch darüber hinaus.
Ja, auch darüber hinaus. Ja gut, zumindest mit Rudi Pevenage ist er ja noch weiterhin sehr, sehr gut bekannt, ja.
Ja, auch mit Peter Sager hat er immer noch ein enges Verhältnis. Aber natürlich ist er in seiner Isolation, in seiner selbstgewählten Isolationshaft, ja, die ja gipfelte dann in Mallorca, ist er natürlich, der Jan ist auch in ein Alter gekommen, wo er auch sich nicht mehr bevormunden lassen wollte. Und er hat, glaube ich, in seiner Jugend oder in seiner Pubertät vielleicht diese Grabenkämpfe, die man da so ausficht beim Erwachsenwerden, dass er die nicht gehabt hat. Die hat er nachgeholt. Ja. Es gab auch einen Zeitzeugen, der gesagt hat, der Jan hat irgendwann entschieden, dass er das Leben eines Rockstars führen möchte. Also was du eigentlich vielleicht so mit 16, 17 machst, hat der Jan erst mit 36, 37 gemacht. Das ist letztendlich auch ein ganz interessanter Punkt, und er hat die Dinge einfach nachholen müssen.
Ich finde auch einen anderen Punkt noch ganz interessant in dem Zusammenhang. Wir haben ja auch hier viel mit Verdrängung zu tun. Da erzählt der Jan ja auch drüber, dass er nach 2006 sehr viel verdrängt hat, eben vor allen Dingen sich zu öffnen. Und in der Psychologie gibt es eben dieses Phänomen der Vermeidung, dass man Konfrontationen aus dem Weg geht, was einem vielleicht für eine Minute gut tut, aber in der nächsten Minute schon nicht mehr. Einfach die Angst, sich zu öffnen und zu stellen. Das haben wir ja immer in dem Verhalten von Jan nach 2006 bis zu dieser Öffnung jetzt. Auch die Flucht in die Drogen und den Alkohol ist ja so eine Vermeidung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und umso besser, dass er jetzt sozusagen das erkannt hat, dass ihm das nicht mehr weiterhelfen kann, sondern dass er sich öffnen muss, um für sich selbst dann eben einen Schlussstrich ziehen zu können.
Ja, ich möchte dazu noch eins ergänzen, auch ganz, ich hoffe, in Jans Sinne. Man darf nicht vergessen, dass das ein Prozess war. Dass der Jan das erste Mal wirklich in Therapie gegangen ist, glaube ich, 2009 oder 2010. Und dass er also einen weiten Weg gegangen ist, ja, um gegen seine Dämonen zu kämpfen. Es sieht heute so aus, als wäre da plötzlich ein Groschen gefallen bei ihm. Ja, also so wirkt es jetzt in der ganzen Berichterstattung, als wäre ihm plötzlich eingefallen, jetzt ist das Leben doch nüchtern und in seiner Mitte, wie er es selbst formuliert, als wäre das so plötzlich über Nacht gekommen. Das stimmt ja nicht.
Ja.
Also so, es ist ein weiter Weg gewesen für ihn.
Das ist,
und ich finde es ganz, ganz irre toll, dass er das so geschafft hat und wie die Geschichte so spielt. Er sagt es ja selber auch im Film, das ist kein Weg, der linear ist, der den du linear gehen kannst. Es gibt immer wieder Rückschläge und Enttäuschungen und, ja. Es geht auch viel kaputt dabei, wie wir ja auch gesehen haben.
Das kann man sehr gut hören, wenn man diese aktuellen Interviews sieht, hört, die er ja noch gegeben hat und liest.
Ja.
Da ist ja eine Tiefe drin, eine Auseinandersetzung, die würde niemand ja auch nur artikulieren können, der sich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt und den Problemen eben nicht mehr nur noch aus dem Weg gegangen ist.
Ja, definitiv.
Das könnte man nicht. Weg, hast du jetzt mehrmals gesagt, Sebastian, lass uns noch mal kurz zu den oder kurz auf den langen Weg, den Jakobsweg gehen.
Ja.
Was mir am Anfang direkt aufgefallen ist, ist die Bilder der wichtigen Pässe, der wichtigen Berge, die ja teilweise triumphalen und teilweise auch dramatische Wirkung hatten bei Jan Ullrich. Also jetzt Galibier zum Beispiel, schlimm, oder das, was danach passierte. Arcalis Andorra, der große Triumph. Diese Bilder da einzusetzen, aber auch ihn da an diesen Orten zu interviewen, das hat das auch noch was, hat das ihn noch zusätzlich geöffnet, dass quasi da oben im Chalet sitzt am Galibier, wenn ich das richtig gesehen habe, oder auf der Bank auf dem Weg nach Alpe d'Huez. Das sind ja so Orte, die vermutlich auch noch Einfluss nehmen auf das, was er sagen kann, was er vielleicht erinnert.
Ja, natürlich. Es ist immer spannend, an die Schauplätze des Geschehens mit einem Helden, quasi in Anführungsstrichen jetzt dramaturgisch gesehen, wieder zurückzukehren. Das hat natürlich auch viel ausgelöst, aber das war natürlich auch schlicht und ergreifend geplant. Also du kannst ja nicht einfach einen Film machen, in dem du losläufst und anfängst zu drehen, sondern da haben wir schon ein bisschen Gehirnschmalz da reingesteckt. Welche Schauplätze gibt es, die wirklich wichtig sind für die Dramaturgie und in welchen Filmen passen sie? Es war uns ja klar, dass das vier Teile werden, also es wird ein 3-Stunden-Film. Mhm. Ich hätte große Lust daraus, noch ein Kinostück zu machen irgendwann. Das wird aber dann würde ein bisschen kürzer werden. Mal gucken, ob das gelingt. Ich weiß es noch nicht. Wir haben natürlich einfach diese Schauplätze bewusst gewählt. Ja, und da gibt es natürlich auch Schauplätze, die gar nichts eigentlich mit seiner Karriere zu tun haben, wie zum Beispiel diesen Event, den wir mit Lance Armstrong gefilmt haben, ja, auf Mallorca.
Ja.
Das ist, das fällt da zum Beispiel raus, ist aber trotzdem Teil seines Jakobsweges, weil Mallorca halt so eine große Rolle spielt.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Diesen Jakobsweg, den habt ihr gemeinsam geplant. Oder wie war das?
Ja, das war ursprünglich tatsächlich seine Idee. Die war nur anders geplant. Er wollte tatsächlich eine Retour machen und ich glaube, er wollte ursprünglich mal auch da stand eine Charity-Idee dahinter.
Ja.
Ich fand die Idee reizvoll, weil ich sofort den Road-Movie sah.
Mhm.
Für mich war aber Bedingung, dass wir ganz alleine miteinander sind.
Mhm.
Also dass keine Ablenkung von außen sozusagen an ihn herangetragen werden.
Nach allem, was ihr besprochen habt, man hat ja in so einem Film immer nur, ja, wirklich sehr, 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 sehr wenig Zitate oder wörtliche Rede. Da gibt's ja noch eine ganze Menge mehr. Erstens, hatte er einen Einfluss auf das, was am Ende an Worten, an Einstellungen zu sehen war? Und zweitens, wird da noch mehr zu erwarten sein?
Also ich glaube, der Jan ist jetzt mit seinen 50 Jahren so reich an Geschichten, dass da noch viel, viel in ihm drinsteckt. Und ich selber weiß es auch, weil ich hier selber viel weggeschnitten habe. Mhm. Also unglaublich viel. Im Gegenteil, also es ist ja nur ein Bruchteil dessen, was er mir erzählt hat. Es konnte in diesen Film rein, um halt die Geschichte im Großen und Ganzen zu erzählen. Da gibt es natürlich unendlich viele Anekdoten und Geschichten und naja, auch Sachen, auf die ich hätte mehr fokussieren können. Ich hätte auch gerne einen fünften Teil gemacht. Mhm. Der war nun aber leider nicht mehr drin. Aber egal, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Klar war aber, dass am Ende die Firma Constantin den Hut auf hat.
Ja.
Also das gibt keine redaktionelle Einflussnahme auf die Inhalte von seiner Seite. Das ist einfach ein journalistisches Gebot, auf das er sich einlassen musste, was er natürlich auch getan hat. Aber das ging eben nur, weil er mir vertraut hat.
Okay, aber er hat wahrscheinlich auch mal gesagt, das musst du vielleicht nicht unbedingt bringen oder so. Solche
natürlich
auf dieser Ebene.
Ja. Natürlich gab es solche Momente. Ich hatte ihm ja versprochen, wirklich niemanden namentlich zu benennen. Es ging nicht darum, oder mir ging es auch nicht darum, jemanden zu denunzieren.
Mhm.
Also, egal wen. Das wird mir jetzt teilweise vorgeworfen. Mir fällt da die ARD ein. Ich glaube, bei der Tagesschau stand, es wäre ja also alles nichts Neues. Er hätte keine Strukturen benannt, er hätte keine Namen benannt. Also er hat niemanden quasi als Whistleblower jetzt an den Haken gehängt.
Ja, da kann ich nur sagen, Thema verfehlt oder Thema nicht verstanden.
Ich sage, das ist wirklich Thema verfehlt, Thema nicht verstanden. Und darum ging es mir überhaupt nicht. Und ich finde es auch eine Unart, ja. Sowas zu verlangen.
Zumal wir ja sowieso schon alles wissen, was bei Telekom gelaufen ist. Also ich meine, was soll der denn jetzt noch erzählen? Dass die alle gedopt haben, wissen wir. Ne? Ich meine,
ja,
es ging ja jetzt das um ihn und um sein Doping und dass er den Mut hatte, das jetzt endlich mal auszusprechen und da 16 Jahre still mitgehalten hat und das jetzt endlich rausgehauen hat, das war halt
vor allen Dingen,
halt
dass
die
er die
Nachricht,
Wahrheit sagt, ne? Dass er auch sagt, ja, wie es losgegangen genau ist, wann es losgegangen ist, unter welchen Umständen es losgegangen ist und was bei ihm im Kopf passiert ist. Welche Fragen hat er sich selber gestellt? Ja, wie war das mit dem Vertrauen und so? Das sind doch die entscheidenden Dinge.
Ja, denke ich auch.
Und nicht zu nennen, wer ein Bösewicht ist und wer nicht. Also das sind sie ja irgendwo alle.
Eine Sache hat mich sehr überrascht oder doch nicht, eigentlich nicht überrascht, aber ich habe mich dann gewundert, dass du den vor der Kamera hattest, Efemiano Fuentes, der ja auch auf eine sehr, ich sag's jetzt mal, selbstherrliche Weise weiterhin kommuniziert. Wie war da der Kontakt?
Der kam über Rudi Pevenasch zustande. Der Fuentes war natürlich eine Schmücke, wie man im Journalismus sagt. Also er war was Besonderes, logischerweise. Letztendlich hätte ich gut auf ihn verzichten können, weil er nichts nennenswert Interessantes beiträgt. Mhm. Deswegen, er ist ja auch nur dreimal drin.
Ja.
Es war schon wichtig, ihn mal zu sehen, ihn auch sprechen zu hören, weil er ein sehr, sehr einnehmendes Wesen hat.
Ja.
Ja. Und ein ganz sympathischer Mann. Ich habe mich super mit dem verstanden. Ich selber habe auch so eine körperliche Einschränkung und also eine Malesse und er fing gleich an, mir Ratschläge zu geben und da habe ich gesagt, naja, okay, wenn alle Stricke reißen und ich die Treppe nicht mehr hochkomme, dann komme ich zu dir und dann gibst du mir ein bisschen Epo und hat er gesagt, damit kommst du jede Treppe hoch. Ja, also so, das ist...
Also, es war wirklich ja auch, ganz witzig finde, und den Satz der Doku geprägt. Also für mich mein Lieblingssatz, als es darum ging, dass er halt aus dem Esel kein Rennpferd machen konnte. Da hat er halt gesagt: Un burro es un burro. Ein Esel bleibt ein Esel. Ja. Und so ist es wahrscheinlich.
Das war eine ganz schöne Parabel, weil einfach der Jan war ja ein Rennpferd. Das ist einfach so. Ja, auch alle, die da mitfahren, sind Rennpferde. Und ich finde ja diese Analogie zum Rennpferd auch im Hinblick auf Doping eigentlich ziemlich spannend, ja, weil es ja ursprünglich aus dem Pferdesport kam. Nein, Rennpferde sind die alle, ja, und du kannst halt aus jemandem völlig Untalentierten auch keinen großen Sportler machen, aber es geht, wie gesagt, glaube ich, bei dieser Geschichte tatsächlich um diese 0,5%, die du brauchst, um am Ende den längeren Atem zu haben, wie das der Bruder von Jan Ullrich schön ausdrückt, derjenige, der noch 3 Sekunden länger den Schmerz aushält, der gewinnt am Ende.
Jetzt möchte,
und, ja, darum geht's im Prinzip.
Jetzt möchte ich zum Abschluss wissen 2 Dinge. Das eine ist, Sebastian, hast du das Gefühl, dass du am Ziel angekommen bist?
Ich habe das Gefühl, dass Jan am Ziel angekommen ist. Also an dem Ziel. Er ist natürlich nicht an seinem endgültigen Ziel angekommen, aber er ist zumindest den Milestone hat er erreicht. Und das freut mich einfach für ihn ganz ungemein.
Mhm. Und du selbst bist damit dann, das klingt zumindest halbwegs zufrieden.
Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden.
Mhm. Stefan, wenn Jan Ullrich heute bei einer Radsportveranstaltung als Schirmherr auftreten würde oder vielleicht sogar bei Rund um Köln den Direktor gäbe, wäre das wieder vermittelbar?
Also es spricht ja nichts dagegen. Was dagegen sprach, war, dass Jan Ullrich sich nicht geöffnet hat, also nicht gesagt hat, was er für eine Vergangenheit mit sich herumträgt. Dieser Malus in Anführungsstrichen besteht ja jetzt nicht mehr. Genau, und die Geschichte, auf die du anspielst, betrifft das Jahr 2017. Da hat Arthur Tabert, der damalige Organisator von Rund um Köln, also der langjährige, also Mr. Rund um Köln, der es seit 1973 organisiert hat und dann aus Altersgründen jetzt abgegeben hat, die Idee gehabt, Jan Ullrich aus seinem Exil herauszuholen und ihm sozusagen die sportliche Leitung des Rennens damit zu beauftragen. Das hätte bedeutet, dass Jan Ullrich möglicherweise den Startschuss abgegeben hätte, sich ins Führungsauto gesetzt hätte und am Ende eben wieder ausgestiegen wäre und den Sieger gekürt hätte. Also, aber er wäre wieder in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen, in einem Umfeld, was ihm zusagt und in dem er garantiert auch 2017 gefeiert worden wäre. Die Folge davon war aber, dass viele Anrufe bei Tabat gab. Also die Geschichte hat der Arthur Tabat mit mir im Kölner Stadtanzeiger gemacht und mir erzählt. Und wir haben auch Jan Ullrich zu diesem Thema gesprochen und er hat seine Bereitschaft erklärt. Er würde das gerne machen. Dann gab es aber viele Anrufe bei Tabat, so nach dem Motto, wie können Sie es wagen, diesen Mann ihr Rennen zu beflecken zu lassen und so weiter. Und irgendwann hat der Arthur dann auch mal die Nerven verloren und hat gesagt, ja, ein Käfer kann halt nicht so fahren wie ein Porsche. Und dann haben natürlich alle gesagt, um Gottes Willen, jetzt macht er sich gemein mit diesem Doping, mit dieser Doping-Vergangenheit. Und man muss es so beim Namen nennen, die Bild-Zeitung in Köln hat dann halt tatsächlich alle möglichen Sponsoren von rund um Köln angerufen und gesagt, ihr wollt doch wohl nicht im Ernst, dass Jan Ullrich euer Rennen befleckt. Was macht ihr denn, wenn der Jan Ullrich kommt? Ja, dann haben sie alle gesagt, so in die Enge gedrängt, ja, wir steigen dann aus. Und daraufhin hat dann Arthur Tabat auch die Notbremse gezogen und gesagt, okay, Jan Ullrich streichen wir, der wird das nicht machen. Und dann, als jemand, der Jan Ullrich helfen wollte, ihn anzurufen und zu sagen, hör mal Jan, die ganze Welt ist wieder gegen dich, das geht nicht, ist in meinen Augen auch wieder ein Punkt gewesen 2017, der auch einer dieser Punkte war, die dann 2018 zu seinem ersten fürchterlichen Absturz geführt haben. Weil du warst quasi sogar wieder zurück und konntest dich zeigen und dann wirst du auf eine wirklich infame und brutale Art und Weise daran gehindert. Das hat sicherlich auch was ausgelöst in dem Mann, also garantiert, also was Negatives.
Das ist eine Geschichte, die hätte ich gerne erzählt, da war keine Zeit mehr dafür da. Ganz ehrlich, wir mussten am Ende dieses Filmes auch zum Ende kommen.
Ja.
Und da musste ich halt Dinge leider weglassen. Das ist so eine Geschichte, die eigentlich reingehört.
Wenn du ihm jetzt raten müsstest, also meinetwegen, es gibt ein Rennen und er könnte die Figur sein, die prominente Figur dieses Rennens sein in Deutschland, würdest du ihm raten, mach das oder würdest du sagen, mach's lieber nicht? Sebastian, was meinst du?
Ich würde ihm immer raten zu sagen, Jan, nimm nichts mehr im Leben persönlich, weil es hat gar nichts mit dir persönlich zu tun, sondern es hat was zu tun mit dem Bild, das von dir in den Köpfen anderer Menschen existiert. Ja. Das solltest du gar nicht an dich ranlassen. Nimm einfach, was kommt. Ja, und sperr dein Herz auf und so weiter, offen und ehrlich, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Und wenn es nochmal so eine unglückselige Geschichte geben sollte, die so ähnlich ist wie die mit rund um Köln, dann steck's einfach irgendwo hin, aber lass es nicht an dich ran.
Ja, ich würde mal sagen, wenn der Jan Ullrich zurück in den Radsport möchte, die Hürde, die dafür bestand, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber man muss natürlich auch sagen, ich hatte mich mit Ralf Denk auch mal darüber unterhalten, dem Besitzer des Teams Bora-Hansgrohe, der sagt, natürlich, also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Jan Ullrich eine zweite Chance kriegt. Würde ich ihm auch geben, nur er muss ja was können. Er muss was ganz Besonderes und ganz herausragend können. Sportlicher Leiter sehe ich jetzt nicht und so weiter, ne? Aber so als Experte Rennen zu analysieren, das kann Jan Ullrich weiterhin und das muss.
Ey, der hat eine unglaubliche Expertise, ja. Und er hat ein Elefantengedächtnis. Der weiß unglaublich viele Dinge.
Ja, er muss ja nicht in den Rad.
Die hat er noch total.
Wollte ich damit sagen? Er kann ja dann eben auch irgendwo seine Expertise abgeben. Und genau, das ist auch meine Meinung, nachdem ich mich auch so ein bisschen mit ihm noch darüber unterhalten habe. Er hat da ein großes Wissen. Klar. Er war jetzt nicht immer dabei und er war lange nirgendwo mehr vor Ort, aber er guckt sich ja natürlich alles an und bekommt alles mit.
Mhm. Jetzt wollen wir ja nicht ihm Karrieretipps geben. Also ich würde mich zumindest davor zurückschrecken wollen. Aber das finde ich eine sehr interessante Perspektive von euch beiden. Vielen herzlichen Dank. Also wir sind jetzt sehr lang für ein Interview in unserem Format. Das hat aber auf jeden Fall getragen. Ich bin sehr froh, dass ich euch beide dabei hatte heute, Stefan und Sebastian. Ja. Auf jeden Fall Empfehlung. Wir haben schon empfohlen. Wir empfehlen nochmal, bitte reinschauen. Und der fünfte Teil würde mich natürlich besonders interessieren. Also wenn der dann irgendwann mal als Sneak Preview kommt, ich bin auf Empfang. Vielen Dank euch beiden.
Sehr, sehr gerne.
Alles klar. Bitteschön.
Ja, hervorragend. Vielen Dank.
Also nochmal super, dass wir die beiden dabei hatten. Stefan Klemm, Sebastian Dehnhardt. Ist das bei dir so hängen geblieben?
Vieles. Ich finde das sehr bemerkenswert. Wir haben uns auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, hast du dich mitunterhalten am vergangenen Freitag beim Gänseessen. Wir waren ja Gänseessen. Und da ging es auch um die Frage, Jan Ullrich, sagen wir mal so, ist der sehr hell oder nicht? Und nach dem, was wir hier gehört haben, ich habe da noch ein bisschen mehr auch mit Sebastian Dehnhardt gesprochen, ist Jan Ullrich schon ganz schön reflektiert und hat da aber lange für gebraucht, um den Punkt zu erreichen. Das finde ich sehr interessant. Also dieses Verschlossene, das wirkt vielleicht auch auf manchen, sagen wir mal, ein bisschen dumpfer, als das vielleicht eigentlich ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber der Eindruck, den der Sebastian Dehnhardt hier vermittelt hat, ist der eines sehr inzwischen reflektierten und sich dann doch auch öffnenden und dann vielleicht auch geistig sich öffnenden Menschen gewesen. Interessant. Auf der anderen Seite ganz klar, hier ist ein Sympathieträger jetzt vielleicht ein bisschen mehr entstanden noch durch den Film.
Ich fand es interessant, es ging ja auch, und das war ja auch Anlass des Gesprächs, oder für das Gespräch, so ein bisschen mal hinter die Kulissen zu gucken, wie entsteht eigentlich so ein Film, was war die Absicht, was war so der Zugang auch, ne? Und da fand ich ganz gut, relativ am Anfang haben wir das gehört, diese Methode, wie öffnet man so jemanden, ne? Also 5 Tage erstmal nur sprechen und dann, was mir so hängen geblieben ist, was sind so die Stellen, wo bei der Erzählung der eigenen Lebensgeschichte Jan Ullrich dann in so eine Schleife gerät, ne? Also was sind die Themen, wo er immer wieder so dran hängen bleibt, ne? Und dass das eben so die Punkte sind, die halt interessant sind, ne? Wo er dann eben weiter gucken wollte, ne? Das fand ich so einen ganz guten, also überzeugenden und stimmigen Ansatz, ne? Weil diese Wiederholung, ne? Psychoanalytisch würde man das vielleicht Wiederholungszwang nennen, ne? Das heißt, da ist irgendwas noch nicht richtig bearbeitet, nicht so richtig geklärt und eingeordnet. Ja, und das sind halt die Themen, wo ja potenziell ja irgendwie Konflikte liegen oder zumindest halt irgendwelche Schwierigkeiten und die machen es natürlich dann auch in der Erzählung spannend. Ohne jetzt jemanden da vorführen oder quälen zu wollen, aber er hat das ja gesagt, im Idealfall kommt er in so eine Art Selbstgespräch auch rein in dem Film. Kann man ja vielleicht daraufhin auch nochmal gucken, jetzt noch ein zweites Mal, ne? Und gucken, ist das denn eigentlich gelungen? Ist er in so eine Art Selbstgespräch? Wenn man das mal so aus der Perspektive auch sich anguckt nochmal, ne? Ist ja vielleicht dann auch für den Zuschauer, für die Zuschauerin nochmal eine neue Lesart des Films. Insofern, super, dass wir die beiden hatten.
Ja, auch vielen Dank. Das war ja viel Zeit und vor allem, ich glaube, Sebastian Dehnhardt hat einen großen Vorteil auch dadurch gehabt, weil es musste dann einmal ein Update gefahren werden im Zuge der Vorbereitung auf unser Gespräch. Da hat der Computer, glaube ich, ein Komplett-Update gemacht. Es dürften alle Sicherheitslücken geschlossen sein. Ja, hoffentlich ist das so. Also auch das bringt unser Podcast.
Konntest du noch hier im Troubleshooting-Segment noch? Ja, das noch
ging von selbst, aber es war schon jetzt auch im zeitlichen Zusammenhang, wahrscheinlich sogar auch im Zusammenhang mit dem von mir versendeten Link ist das passiert. Das musste ein Neustart erfolgen und daraufhin gab es ein großes Update, das habe ich mitbekommen. Es hat dann alles etwas länger gedauert, aber ich hoffe, dass das auch zuträglich war, der Sicherheit allgemein.
Ja, gehen wir von aus. Ne? Mhm. Was machen wir dann demnächst wieder?
Ich dachte, wir machen die Weihnachtsrevue.
Ja, genau.
Noch nicht, wir arbeiten noch hinter den Kulissen an den Plänen. Also wir sind im Moment noch ein bisschen dabei, unser Regiekonzept anzupassen, wenn ich es mal so sagen darf. Es hat auch viel mit Möglichkeiten zu tun, die sich bis dahin ergeben. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr hinter die Kulissen schauen lassen. Das hat ja auch, also Verträge, es geht ja um Verträge, ne? Also wir können jetzt nicht alles ausplaudern. Das würde uns, ja, also hier der eine fragt, der andere fragt. Na, Deals, Ich kann aber sagen, die Folge, die dieses Jahr bislang am besten gelaufen ist, vielleicht lockt den einen oder die andere das auf eine falsche Fährte, war die mit Rolf Aldag zur Tour de France. Das ist die am besten gelaufene Folge.
Ja, und die am häufigsten geteilt wurde, ist die Rad am Ring-Folge.
Kein Wunder, ne?
Ist da natürlich eine starke Community-Folge.
Kann man sich überlegen, was macht man als Podcast-Machender? Setzt man auf das, was am meisten geklickt hat, oder setzt man auf das, was am meisten geteilt wurde? Ich würde das zweite nehmen.
Wir sind ja ein Community-Format vor allem.
Insbesondere in Verbindung mit Weihnachten. Die Leute haben dann die Gelegenheit nochmal zu, also vielleicht sollten wir nochmal einfach einen ganz spröden Nachklapp von Rad am, was wurde eigentlich aus dem Team? Dem
Protagonisten, ja.
Eigentlich ist eine schöne Idee.
Ja.
War auch was war in der Saison gut und schlecht, war das Rad am Ring ja schon, wie soll ich sagen, der Spiegel und neuralgische Punkt.
Ja, Kipppunkt war häufiger Thema. Zuletzt auch beim Gänseessen gab es einige Kipppunkte.
Erzähl doch mal was über das Gänseessen. Wo waren wir denn überhaupt?
Ja, wir waren in einem ganz traditionellen Lokal in Köln im Haus Töller. Gar nicht mal überraschende Star, sondern der erwartbare Routinier, der von Rad am Ring uns da die Gänse auf den Tisch gestellt hat.
Ja, vor allem was noch?
Ja, viel Päffgen. Viel Päffgen und da muss ich sagen, ich wusste schon an einem Abend, ich würde Kopfschmerzen haben am nächsten Tag. Ich habe zwar gar nicht so viel getrunken, aber so hier vorne im kurz und ich hier so hinter der Augenbraue direkt, das ist so ein Klassiker, aber kriege ich nur von Kölsch. Sonst kriege ich eigentlich von Alkohol keine Kopfschmerzen.
Großen Unterschied zwischen Päffgen und allen anderen Kölsch. Ich sag dir mal, bevor die ganz bestellt war, hatte ich glaube ich schon 10 Kölsch. Und also ich hatte mit Sicherheit an dem Abend da an die 20. Und danach sind wir, aber ich war nur so ein bisschen flau, aber nicht, eigentlich Kopfschmerzen hatte ich nicht. Ich habe von Päffgen fast nie Kopfschmerzen. Ich hatte einmal von Päffgen Kopfschmerzen. Da war das, stand hinterher auch im Express, das Fass war irgendwie, da ist was schiefgelaufen. Da war ich bei Päffgen selbst. Ein, zwei Tage später irgendeine Kontamination im Fass. Aber wie auch immer, Volkmar gilt ja als, ich sag's jetzt vielleicht sogar, der beste Zapfer in der Domstadt. Das sag nicht ich. Das hört man aus berufenen Kreisen.
Ist das so? Ein Talent, was mir noch gar nicht so klar war.
Ja, da muss man schon mal gucken.
Bin letztens mit ihm mal den Montagsklassiker gefahren.
Ja, macht er jetzt noch ohne mich, ne?
Nee, du warst beruflich verhindert, sonst wärst du natürlich gerne dabei gewesen.
Ich war bei Jason, ne? Ja. Naja.
Du warst wieder hier für uns unterwegs, während wir...
Nee, für Tour war ich unterwegs.
Ja, letzten Endes für uns alle.
Ja, auch. Aber Volkmar hat uns da gut, wir waren ja auch in diesem Fall, ja, beruflich sind wir ja, also wir waren ja seine KundInnen, ja, haben also ihm auch dann eine Rechnung bezahlen, ja, müssen, kann man in dem Fall müssen sagen.
Ja, dürfen schon. Ja.
Und
es war ja ein Tauschgeschäft.
War wirklich super und die ganz, super, alle, die mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, die Gans im Haus Töller, hervorragend.
Selbst die Gattin, die keine Gans, die einen Sauerbraten bestellt hat, war auch sehr zufrieden mit dem Sauerbraten, sagte, ich kenne den von zu Hause aus Aachen, da wird er ja mit Printen statt Rosinen, würde ich jetzt sagen, Süße, egal woher die kommt. Ich würde natürlich da eher sagen, die Rosine gehört schon da rein, also so leicht perverse Abarten aus dem, sagen wir mal, ja, auslaufenden Rheinland. Nicht ganz überzeugend, aber wem's schmeckt, ne? De gustibus non est disputandum.
Hat ja Immanuel Kant auch in dieser Form
so gemeint
geäußert. Und ich möchte bei Kant auch nochmal sagen, Kant hatte ja einen sehr treuen Diener. Du weißt das.
Ja.
Hat eigentlich alles für den gemacht. Ich sehe uns zwei auch in einem ähnlichen Verhältnis.
Ja, Sehe ich auch so.
Die Frage ist nur, wer es kannt.
Und wer es nicht kannte.
Hast du gerade geschnitten?
Ja, habe ich gerade. Im Kopf schon und mache ich dann später auch noch.
Ja, so, ich muss jetzt rausschmeißen. Schön war's. Das ist übrigens hier meine neue Wohnung, hatte ich dir schon gezeigt. Also, da vorne steht die Rolle.
Ja.
Hatten wir schon.
Ja, extra gemütlich.
Heute, gestern früh kurz geschrieben. Also Euskirchen freut sich auf dich. Und da gibt's auf jeden Fall auch Bereitschaft am kommenden Wochenende vielleicht noch eine Runde zu fahren. Ich weiß nicht, wie es am Wochenende das Wetter wird. Euskirchen, das wäre ja was. Also ich habe ja mit einem unserer Euskirchener Hörenden vorab angesprochen, ob wir nicht am kommenden Sonntagmorgen eine 80er-Runde fahren oder sowas.
Ja.
Was wäre da mit dir? Kannst du natürlich nicht.
Sonntag? Weiß ich nicht. Soll ich direkt mal gucken?
Guck direkt.
Soll ich direkt mal gucken? Also
Sonntag trocken. 5 bis 9 Grad. Kann man machen.
Termin jetzt erstmal. Das ist der... Jetzt Sonntag?
Jetzt kommender Sonntag.
17. Mhm. Ja, könnte gehen. Mhm. Vormittags, ne?
Ja, morgens, ne?
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Mhm. Könnte man. Du weißt, wen ich meine.
Mhm.
Schöne Grüße.
Ja. Ja, gerne. Wenn das Wetter halbwegs stabil ist, finde ich gut.
Was gab es heute bei mir zu essen?
Sonntag sieht ganz gut aus, Samstag sieht noch ein bisschen besser aus, aber nur bewölkt. Ja, schön, Lasagne gab's, schön, Kohlenhydrate. Ja,
ich war bei Cody und habe da eine Auflaufform gekauft, gegenüber jetzt nochmal zum, wenn man sparen will, muss man diese verschiedenen Märkte wirklich abklappern. Ich habe also bei Cody für 5 Euro statt bei Rewe für 8 Euro eine Auflaufform. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind 3 Euro Differenz. Mit diesen 3 Euro, was kann ich damit alles machen? Zum Beispiel ein Päffchen und Trinkgeld.
Also ich habe eben noch vorgelesen, den Schulweg, warum der Schulweg bei den Kindern aus Bullerbü immer so lange dauert. Da wird dann geschildert, wie Lasse, ist ja so der Anführer, der Älteste wahrscheinlich auch, aber so richtig hierarchisch ist das ja dann nicht, ne? Wie eine Krone, wie er sich vorstellt, wenn er eine Krone findet, dass er davon Bonbons kaufen würde, und dann findet er tatsächlich eine Krone und dann werden Bonbons gekauft. Es ist alles ein bisschen langatmig, finde ich, und auch ein bisschen outdated. Es kommen wenig digitale Medien vor, finde ich. Das ist ich war nie so richtig Astrid Lindgren.
Ich habe eben eine Geschichte von Selma Lagerlöf gelesen mit meiner
Hat ja einen Literaturnobelpreis mal bekommen. Wissen ja viele nicht.
Angeblich. Ja, muss noch gecheckt werden, also von unserem VRR. Aber Selma Lagerlöf, hier in diesem Fall ging es erstaunlicherweise um Weihnachten. Wir haben nämlich ein Buch gekauft heute über skandinavische Weihnachtserzählungen.
Ja, was ist eigentlich mit diesem Lucia-Brauch? Weißt du da Bescheid?
Da geht's sozusagen.
Was wird da gemacht? Warum ist das so?
Warum ist das so? Das ist die heilige Lucia, kennst du nicht?
Nee.
Am wievielten ist das? Jetzt?
Ja, immer jetzt hier so. Also 1909, Nobelpreis für Literatur als erste Frau.
Selma Lagerlöf. Lucia, bringst du eins durcheinander, ne?
Ist es schon gewesen, 13. Dezember.
Was ist denn heute, welcher ist denn heute?
Nee, ist noch nicht gewesen, ist ja Mittwoch erst. So. In der Tradition älterer Sonnenwendfeierlichkeit.
Ja, es geht um die heilige Lucia, die doch erblindet ist, irgendwas mit ihrer Liebe vor Gott oder so und was weiß ich, was da alles passiert ist. Jedenfalls in Schweden laufen die Kinder oder die Mädchen, es gibt Lucias in Schweden, eine besondere Ehre, die tragen dann weiße Kleider und die machen dann so eine Sonnenwendfeier in Verbindung mit so einer, also die Kinder enacten die Lucia und laufen dann mit Kerzen rum. Dazu wird das streamen wir jetzt mal kurz ein, das Lucia-Lied. Ja? Im Hintergrund, du liest in der Zeit, vielleicht können wir das mal so ein bisschen besinnlich machen.
Nee, ich würde sagen, das arbeiten wir nochmal für die Weihnachtsrevue auf und gucken mal so ein bisschen auch internationale Weihnachtsbräuche uns ja an.
Bitte.
Ja, in der Vorweihnachtszeit.
Ja, es ist aber als halber Schwede möchte ich das. Es ist ja es gehört zur Vorweihnachtszeit, wie zum Beispiel dieser Stern zu meiner Wohnung hier oben oder dieses Bier da auf dem Bild zum belgischen Radrennen. ist aber nicht Weihnachten. Also es ist ja Weihnachten. Du weißt ja, Jül ist ja das schwedische Wort für Weihnachten. Nicht zu verwechseln mit dem Pädagogen.
Jesper.
Ja. Der war ja Däne.
Ja. Oder Jasper.
Ja. Das ist dann auch egal.
Ja, gut, okay. Hätten wir das dann auch nochmal sehr langatmig jetzt hier nur angeteasert. Wir werden da vielleicht nochmal ein bisschen straffer dann in den Inhalt hineingehen. Übermorgen.
Also morgen vom Podcast aus gesehen. Morgen.
Ja, genau. In der Podcast-Zeit. Ja, also in der Erstausstrahlung.
Schickt euch, also geht auf schwedische, zur schwedischen Kultur. Es gibt ja so Vereine, so Freundschaft.
Würde ich auch eher so im Waldorf-Bereich. Denn,
nein, nein, es gibt auch Städtefreundschaften.
Ja, aber die Feiern werden bestimmt adaptiert, vor allem im Waldorf-Bereich.
Was soll das? Was, nee, was hast du denn jetzt gegen Schweden?
Heidnische Bräuche. Für mich ist das alles ja, hier...
Nicht, Lucia ist ja eine Heilige.
Ja, für mich ist das alles heilig, heidnisch. Mehr oder weniger geht das in meinem Kopf, zumindest geht das alles durcheinander. Weißt du?
Mit dir geht vieles durcheinander, ja. Wo hast du geparkt?
Ja, da, wo immer ich frei ist.
See you out.
Ja, genau. Mach doch schon mal das Fenster auf, dass sich die Gäste schon mal an die Außenluft gewöhnen können.
Fenstersturz, ne? Das ist auch so eine Sache, ne?
Früher als man noch...
Nächstes Jahr wieder eines der zahlreichen Jubiläen zum 30-jährigen Krieg.
Ja, ich denke ja. Ich denke ja. Wird wahrscheinlich wieder einmal groß gefeiert werden.
Jetzt abwechselnd mit der Varusschlacht, auch wichtig, ne, dass man da immer wieder dann darauf hinweist.
Ich finde ja. Ne, also wir drei müssen wir auch nochmal gucken. Vielleicht ist das nochmal ein Thema, auch die Top 5. Kriegerischen Auseinandersetzungen, die länger als, ich sag mal, 6 Jahre gedauert haben, womit wir dann die, so im 20. Jahrhundert schon mal die zwei Großen, das sind ja No-Brainer, dass wir die schon mal so ein bisschen raus hätten aus der Auflistung, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer gehen und sagen zum Beispiel, was ist mit dem Zweiten Punischen Krieg? Ist das nicht auch eine interessante Geschichte? So.
Ich denke schon. Ist ein Podcast. Aber vielleicht können wir das mal ohne jeden historischen Anspruch.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Könnte unterhaltsam werden. Ich fand es unterhaltsam mal wieder mit dir. Ich fand es unterhaltsam, dass wir hier über Jan Ullrich, den Gejagten, gesprochen haben und den Film, der eine Serie ist.
Ja, ist aber ja trotzdem, ich finde da, klar, ist eine Serie, aber ist trotzdem ein Film.
In Summe.
Man hätte auch gerne einen Kinofilm.
Ja, insofern kann man ja auch am Stück gucken. Es passiert dann sowieso, nur dass man halt ab und zu mal...
Zwischendurch mal aufstehen und Pipi machen gehen.
Genau.
Wenn man zu viel getrunken hat. Ich schaff's so, also kaum noch 4 Stunden am Stück ohne Pipi zu machen, muss ich zugeben.
Dafür trinke ich zu viel. Doch. Das, abends im Kino. Aber du bist ja auch schon ein bisschen älter.
Ich mache das aber auch, wenn ich ins Kino gehe. Vielleicht ist das nochmal eine schöne Schleife zum Schluss. Ich bin unheimlich nervös, wenn der Film kurz vorm Losgehen, dann denke ich, ja, muss der jetzt nochmal. Und die Filme sind ja ganz oft auch inzwischen 3 Stunden lang oder länger. Und dann 3 Stunden durchhalten, dann hat man noch ein Bier vor sich. Dann wird der Hahn, und wenn man darüber nachdenkt, dann ist ja dieser Drang noch größer. Also das heißt, man nimmt nur noch den Harndrang wahr und nicht mehr den Film. Da möchte ich mich vor schützen. Deswegen bestelle ich mir entweder kein Bier oder gehe nochmal ganz kurz vor Start des Films nochmal Pipi machen.
Ich kann ja sagen, ein Schwank aus meinem Leben, dass das Mal, wo ich am längsten einhalten musste, war beim Whale-Watching auf den Azoren. Ich musste nämlich, habe nämlich aus Nervosität sehr viel Wasser getrunken und musste dann, habe zwischendurch sogar noch versucht, vom schwankenden Schlauchboot dann mich zu erleichtern. Fand ich aber unangenehm, weil dann Leute halt hinter mir standen, so unmittelbar, und dann da so in den Ozean und so. Finde ich jetzt dann auch eher unangenehm. Klappte dann also nicht. Und irgendwann kamen dann diese Delfine, die waren aber ziemlich weit draußen noch und so.
Wale
also,
oder Delfine?
Wale erstmal und dann Delfine noch, eine Delfinschule, sagt man ja, glaube ich, ne? Und da war die Freude dann groß, als wir wieder an Land waren. Ich konnte es aber trotzdem genießen im Zuge, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ne? Die dann relativ begrenzt waren. Aber das war also mehrere Stunden. Man kann immer noch länger einhalten, als man denkt. Bei einer Voraussetzung natürlich gesunden Prostata, ist klar. So, und ich würde sagen, damit schließen wir dann mal.
Ne? Der Pisa-Schock in der Delfin. Nee, das war schlecht.
Nee, egal. Ja, das lassen wir jetzt mal. Okay, tschüss, Tim. Ne?
Ciao.
Thank you.